Nehmt euch ein Wasser oder einen Kaffee. Hier braucht ihr auf jeden Fall eine gute Aufmerksamkeit und auch einen guten Magen tatsächlich, denn Frieda hat eine Menge erlebt.
Als Hip-Hop-Head kommt man ja kaum an ihm vorbei. Jay-Z rappt andauernd von ihm, vor allem in den letzten Jahren, und hat sich 2014 sogar ein Basquiat-Gemälde gegönnt.
Er ist ein Wahl-Düsseldorfer sozusagen, der mit nur 21 Jahren, also vor 2 Jahren, einer der gefragtesten Künstler seiner Zeit ist, bei dem Kunst und Inszenierung nicht voneinander zu trennen sind. Und er sagt selber, das fand ich ganz sweet, er sei die Helene Fischer der Malerei.
Ich bin sehr froh, dass ich mich da mehr mit beschäftigen konnte, denn hinter seiner Kunst steckt sehr viel mehr als vielleicht das Design, was man auf seiner Bettwäsche irgendwo gefunden hat.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 47 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute über Künstler sprechen, und zwar über solche, die bei uns so echt richtigen Eindruck hinterlassen haben. Aber was sind eigentlich Künstler? Gefühlt bezeichnet sich ja heute irgendwie so jeder als Künstler, oder? Wie ist da eure Erfahrung? Ich finde es ganz verrückt, denn das Schöne ist eigentlich, irgendwie kann sich auch jeder heute Künstler nennen. Denn dieser Titel ist tatsächlich nicht geschützt. Wir haben uns mal angeschaut, was für Bereiche es eigentlich gibt, in denen sich Künstler bewegen. Und zwar angefangen bei der bildenden Kunst. Da sind unter anderem Maler, Bildhauer, Medienkünstler, Grafiker, Graffiti-Sprayer. Dann haben wir die angewandte Kunst. Da finden sich Architekten, Fotografen, Designer, Maskenbildner, Kunstschmiede. Dann gibt es die darstellende Kunst, kennt ihr sicherlich auch, Dramaturgen, Opernsänger, Regisseure, Schauspieler, Tänzer, Filmemacher und sogar Pornodarsteller, aha. Dann gibt es die Literatur, ich glaube noch sehr gängig, die Schriftsteller, es gibt Essayisten, Lyriker sowie auch die Musik, Musiker, Sänger, Komponisten, Dirigenten und DJs. Also als Künstler werden heute eben in der bildenden Kunst, der angewandten Kunst, der darstellenden Kunst, der Literatur sowie in der Musik kreativ tätige Menschen bezeichnet. Ja, also hier kommen die Kreativen ins Spiel, die als Arbeiten oder Kunstwerke bezeichnete Erzeugnisse künstlerischen Schaffens hervorbringen. Also die machen irgendetwas. Ja, die Summe aller dieser Arbeiten eines Künstlers werden als ein Werk bezeichnet. Ja, für mich ist das immer so assoziativ, irgendjemand, der irgendwas mit Händen macht, ne? Obwohl das ja gar nicht zwingend so ist. Es kann ja auch etwas Digitales sein. Wir haben noch ein paar Bereiche ausgespart, wie die visuelle Kommunikation oder die Kleinkunst, Puppenspieler, Zauberer gibt's, Kabarettisten, also verrückt. Ihr merkt schon, das ist ganz schön viel. Und also wie wählt man jetzt aus? Die Frage haben wir uns auch gestellt. Und wir haben uns heute besondere Menschen mit einer sehr besonderen Begabung angeschaut, die eben diese Begabung in einem bestimmten Gebiet haben. Aber dazu gleich mehr. Also als erstes wollen wir uns nochmal bei euch bedanken. Wahnsinn, was war das letzte Woche für mich für einen Kickstarter hier bei Learnings? Und ja, das war irgendwie echt verrückt und toll und wir sind alle total begeistert bis jetzt irgendwie. Euer Feedback, die Mails, die Kommentare. Wir konnten irgendwie gar nicht aufhören, alle unsere LinkedIn-Accounts zu checken. Und waren total glücklich, dass das bei euch so gut angekommen ist. Vielen Dank an dieser Stelle für euer ganzes Feedback. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen, der das auch geliked hat, Hip-Hop-Chick. Ich glaube, ich nehme das jetzt wirklich in meinen Lebenslauf auf. Also das war auf jeden Fall der Renner letzte Woche. Und wir haben Zuschriften bekommen von Zuhörern von 12 Jahren bis 83 Jahren, soweit wir das mitbekommen haben. Also ziemlich cool eigentlich, oder? So eine große Hörerschaft. Und ja, irgendwie das Thema Milliardäre hat dann doch irgendwie den ein oder anderen bewegt. Sind wohl alle doch nicht so bescheiden hier im schönen Deutschland, wie sie manchmal so tun.
Nicht bei Learnings. Wir sind alle ambitioniert hier in unserer großen Lerngemeinschaft. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du so gut bei uns angekommen bist und dass den Leuten diese Folge auch so gut gefallen hat. Und das Spannende daran ist ja, dass die Leute ja noch gar nicht wissen, was du noch alles so für Stories hast und was du schon alles so für Sachen gemacht hast. Ich weiß das ja selber noch nicht so ganz. Ich bin auch gespannt darauf, mir das meiste erst hier im Podcast erzählen zu lassen. Dann ist die Reaktion noch unverfälschter. Also ja, auch von meiner Seite danke, richtig cool. Heute dann die erste Folge, die wir beide zusammen machen, und nochmal kurz dann zur Erklärung. Wir werden uns da jetzt immer abwechseln in verschiedenen Zweierpaarungen. Joanna und ich, Philipp und Joanna, Philipp und ich, und dann geht's wieder von vorne los. So geht das jetzt weiter bei Learnings in den nächsten 100 Folgen. Ja, zum Thema Kunst. Da kann man jetzt natürlich auch noch 30 Jahre philosophieren, wo eigentlich Handwerk aufhört und Kunst anfängt.
Absolut.
Ich weiß nicht, wie viel du dazu dabei hast. Ich habe ein bisschen was zum Thema, wie wichtig ist eigentlich, sind eigentlich Skills und Ausbildung und Handwerk auch ein Stück weit, dass das nicht geschützt ist. Ja, sowas kenne ich. Ich habe ja mal als Journalist angefangen und verstehe mich irgendwo immer noch so. Auch ein nicht geschützter Begriff. Und ja, wir haben uns dann ja letztendlich für die Art von Künstlern entschieden, an die man so als allererstes denkt, ich zumindest, wenn ich das Wort Künstler höre, nämlich Maler. Das ist natürlich Quatsch, die sind lange nicht als einzige Künstler, aber an die denkt man zuerst und die sind richtig spannend. Wir hatten ja schon mal das Thema Street Art, Philipp und ich, und ich muss sagen, dass meine zwei Kandidaten davon gar nicht so weit weg sind. Ich habe mich nämlich für Keith Haring und Jean-Michel Basquiat entschieden. Wen hast du dabei?
Also erstmal bin ich total gespannt auf die beiden. Ich habe eine Frau, die Frida Kahlo, mitgebracht und einen ganz jungen Künstler noch und auch ein Düsseldorfer sozusagen, den Leon Löwentraut.
Oha, da steht er ja auf jeden Fall in einer sehr großen Reihe mit Frida Kahlo. Keith, ich glaube, sie ist die bekannteste von denen. Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Löwentraut. Carlo?
Würde ich auch sagen. Aber wir haben ja auch ganz bewusst gesagt, wir wollen auch Jungtalenten eine Bühne geben. Von daher bekommt der Leon heute mal die Bühne zwischen diesen Koryphäen.
Absolut, cool. Möchtest du anfangen? Und wenn ja, mit wem?
Ja, ich fange super gerne an. Und zwar mit der großartigen Frida Kahlo. Eine Kämpferin mit Attitüde, sagt man so schön. Und bevor ich Frida hier so einführe, muss ich echt erstmal ein bisschen Luft holen, weil das wirklich eine wahnsinnige Frau mit einer noch größeren Geschichte ist. Von daher lehnt euch zurück, nehmt euch ein Wasser oder einen Kaffee. Hier braucht ihr auf jeden Fall eine gute Aufmerksamkeit und auch einen guten Magen tatsächlich, denn Frida hat eine Menge erlebt und ja, ihr ganzes Leben war tatsächlich durch sehr, sehr viel Schmerz, Leid geprägt und auch durch die Liebe zum Maler Diego Rivera. Aber dazu kommen wir später noch. Also eine Frau, die trotz ihrer wahnsinnigen Schicksalsschläge nie ihre Lebensfreude verloren hat. Wer ist denn eigentlich diese Frau, die die Welt durch ihre Geschichte und ihre Kunst verändert hat? Also wenn ich so an Frida Kahlo denke, dann denke ich an als allererstes tatsächlich an diese wahnsinnigen Augenbrauen. Also ihr kennt Bilder von Frida Kahlo und also auf den Bildern manchmal, wenn man guckt, sind da wirklich nur diese riesen Augenbrauen. Ja, heute gibt's einen Fachbegriff dafür, nämlich die Monobrow. Ja, also wusstest du das?
Nee, ich kannte nur die Line von Cool Savage, deine Augenbrauen formen das M von McDonald's. Das ging damals an Echo Fresh.
Auch gut. Also Frida sicherlich bekannt für ihre Augenbrauen, aber für vieles, vieles andere, was wesentlich wichtiger ist. Also ich denke nicht nur an ihre Augenbrauen, die wahnsinnig dick und groß und in der Mitte so zusammengewachsen sind quasi, sondern auch an bunte, kraftvolle Selbstporträts, manchmal mit ein paar verstörenden Details. Ich denke an mexikanische Tracht, an ihre wunderschönen Haare, die geflochten, hochgesteckt waren als Zöpfe. Ich denke an ihr Casa Azul, das blaue Haus in Mexiko. Mhm. Auch da kommen wir auch später noch zu, in dem sie lange gelebt hat und auch dort verstorben ist. Ich war selber mal da, ich habe es dir vorhin ganz kurz schon gesagt, und zwar 2018, genau vor 3 Jahren, im März 2018, habe ich mich in Mexico City aufgehalten und war eben dort auch in diesem verwunschenen, wunderschönen Haus von Frida Kahlo und ein bisschen auf den Spuren von Frida Kahlo und Diego Rivera. Kann ich jedem empfehlen. Macht total Sinn. Fahrt nicht nach Cancun und zu diesen ganzen Stränden. Fahrt nach Mexico City. Das ist eine großartige Stadt, aber heute steht ja jetzt nicht Mexico City im Vordergrund. Das machen wir dann wann anderes Mal. Aber das macht Spaß und ist eine Reise auf jeden Fall wert. Also, wer ist Frida Kahlo? Frida Kahlo wurde als Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón am 6. Juli 1907 geboren. Und zwar, Obacht, als Tochter eines deutschen Fotografen und einer mexikanischen Malerin als Mutter. Sie wuchs in ihrem Geburtsort in Coyoacán in Mexiko-Stadt auf. Der Vater, also der deutsche Vater, fand ich total interessant, nochmal das zu lesen, dass die wirklich deutsche Wurzeln hat, kam aus einer jüdischen Familie oder aus einer Familie jüdischen Glaubens, und zwar aus Pforzheim, und wanderte 1890 nach Veracruz aus, so das am Rande. Sie hat 3 Schwestern und 2 Halbschwestern aus einer früheren Ehe ihres Vaters, also da war eine Menge Frauenpower zu Hause. mit so vielen Schwestern hat Frieda da schon sehr, sehr viel, ja, wie kann man sagen, Stärke der Frauen, der Umgebung von Frauen irgendwie gehabt. Sie bekam sehr, sehr früh schon so diese künstlerische Art von ihrem Vater mit, der sie sehr früh lehrte, das genaue Beobachten der Natur wahrzunehmen, das Aufnehmen und Entwickeln von Fotografien sowie das Retuschieren. Und ich denke auch ihre Mutter, die ja Malerin war, war nicht ganz unschuldig an ihrem Talent. Aber bevor es in Richtung ihres großartigen Talentes ging, hat ihre Leidensgeschichte sehr, sehr früh begonnen. Und zwar hat Frieda sehr, sehr jung gesundheitliche Probleme gehabt. Und zwar schon im Alter von 6, 7 Jahren. Früher vermutete man eine Polioerkrankung, also eine Kinderlähmung, was ja echt heftig ist so. Früh 6, 7 Jahre sozusagen. Dann schon diese Erkrankung zu haben, ans Bett gefesselt zu sein, irgendwie Probleme bei dem Laufen zu haben und so weiter. Später diagnostizierte ein Freund und Arzt von ihr, den hat sie dann in den USA kennengelernt, 15, 16 Jahre später, dass das gar keine Kinderlähmung war, sondern eine Fehlbildung der Wirbelsäule, die dann für spätere Probleme gesorgt hat. So, und durch ihre gesundheitlichen Beschwerden musste sie unheimlich viel Zeit im Bett verbringen. Als kleines Mädchen war aber eine totale Kämpferin und hat schon ganz, ganz früh einfach dagegen gekämpft. Hat versucht, ist schwimmen gegangen, ist laufen gegangen, ist Fahrradfahren gegangen. Also schon eine kleine, richtige Kämpferin. So, sie ist dann ein paar Jahre später auf die Escuela Nacional Preparatoria in Mexiko-Stadt gegangen, um sich auf ein Medizinstudium vorzubereiten. Auch ganz interessant. Also Frieda wollte eigentlich gar keine Malerin werden von Anfang an. Sie wollte Medizinstudentin werden. Und sie gehörte zu den ersten Mädchen, die eben zugelassen wurden. Das fand ich auch ganz spannend. Dort sah sie das erste Mal den 36-jährigen Diego Rivera. Diego Rivera, müsst ihr wissen, war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre älter als Frieda. Und er hatte in der Zeit Wandgemälde gemacht, die Aula gemalt. Das war für Frieda interessant, das hat sie sich angeguckt, aber eigentlich war sie so in ihrer Studentenbewegung drin und hat da jetzt das gar nicht so richtig wahrgenommen. 2 Jahre später, also sie ist weiter da in diesem Studium gewesen, hat sie mit ihrem damaligen Freund, diesen Studentenbewegungsanführer, saß sie im Bus und wurde in einen ganz schweren Busunfall verwickelt, der ihr Leben richtig auf den Kopf stellte und sie zeitlebens tatsächlich prägte. Sie war unterwegs und dieser Bus ist mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und während komischen Magen hat, sollte kurz nicht zuhören, denn bei diesem Unfall wurde ihr Becken und der Rücken von einer Haltestange komplett durchbohrt. Also komplett durchbohrt. Es gibt ein paar Bilder, also Gemälde davon, wo das so dargestellt wird. Ihre Beine wurden gebrochen und diese Stange ist einmal so durch ihren Körper durch. Aber Frieda, die Kämpferin.
Wow.
Ja, also erstmal so, wow, okay. Allein diese Vorstellung finde ich schon, da dreht sich mal kurz der Magen um und ihr könnt euch vorstellen, dass sie dann zeitlebens eigentlich im Krankenhaus verbrachte, denn also wie viele Operationen eigentlich bei so einem Unfall eigentlich anstehen, kann man sich so gerade eben irgendwie vorstellen. Also große Schmerzen, viele Krankenhausaufenthalte und sie war teilweise wochenlang in einem Ganzkörpergips oder Stahlkorsett drin. Also auch eine Vorstellung, die ich mir echt gar nicht vorstellen möchte. Und entgegen der Prognose ihrer Ärzte lernte sie aber wieder gehen. Also die Ärzte sagen zu ihr, da ist sie 18, du wirst nie wieder gehen können. Und sie so, ich werde gehen können. Und hat ihr Medizinstudium tatsächlich abgebrochen dann. Und hat sich ihrer Genesung sozusagen gewidmet. Und in der Zeit, also sie war ein Jahr im Krankenhaus und hat in der Zeit dann auch, als sie dann aus dem Krankenhaus rauskam, angefangen zu malen. Und zwar die ersten Selbstporträts. So, hier kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Also Frieda ist ja bekannt dafür, dass sie halt Selbstporträts malt und hat eben in der Zeit angefangen, sich selber zu malen. Natürlich, die lag im Bett, die konnte nicht viel machen. Und das fand ich total schön. Ihr Vater, ja, Fun Fact, ja, oder was heißt Fun Fact? Ein Fact, den man gar nicht viel liest, hat über ihrem Bett einen Spiegel angebracht. Also er hat quasi über ihr einen Spiegel an der Decke angebracht, sodass sie sich sehen konnte und sich malen konnte. Und um ihr da zu helfen. Und so hat sie eben auch gesagt, Otto und Frieda, ich male mich, weil ich eben sehr viel Zeit allein verbringe und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. So, also Carlos häufigstes Motiv mal an dieser Stelle, also von den 144 bekannten Bildern, gar nicht so viele tatsächlich, aber die dafür sehr berühmt, sind sehr wertvoll, sind 55 Selbstporträts. Also über ein Drittel quasi Selbstporträts von Frida Kahlo. Ja, leider ein Side-Effekt von sehr viel Schmerzen. Ne? Neben der Malerei halfen ihr eben nur Alkohol und Drogen. Auch ein Thema, was wir heute, glaube ich, noch an der einen oder anderen Stelle hören werden.
Ja.
Halfen ihr eben mit diesen Schmerzen umzugehen und die Beziehung zu diesem Studentenanführer, den sie da in der Uni kennengelernt hat, die ging dann auch in die Brüche, gar nicht so schlimm, denn zwei Jahre später lernte sie den Maler Diego Rivera kennen. Er war sehr, sehr begeistert von ihren Arbeiten und gab ein tolles Urteil über ihre Werke ab und die beiden wurden relativ schnell ein Paar, heirateten dann später. Sie war 22, er war 42 und sie waren ein Paar, was unterschiedlicher gar nicht sein konnte, zumal von der Optik. Er war irgendwie dreimal größer als sie, dreimal breiter als sie. Sie war 1,60, super schmal und irgendwie so von außen, die Leute haben sie immer irgendwie ein bisschen komisch angeguckt. Das war ihnen aber total egal, denn beide verband die Malerei und gleichzeitig auch noch eine gleiche politische Anschauung. So in den folgenden Jahren gab es dann viele Eskapaden. Mit der Treue haben sie es auch nicht so wirklich so eng gesehen, also beide hatten dann irgendwie auch Affären über die Zeit und haben unter anderem auch den kommunistischen Politiker und marxistischen Theoretiker Leo Trotzki, der ins Exil musste, haben sie zwei Jahre bei sich zu Hause aufgenommen und er konnte dann da sein Exil dort absitzen. Also da waren sie schon sehr politisch unterwegs und Frida hat dann auch was mit dem angefangen in der Zeit so. Also das war so ein bisschen die Zeit von den beiden. Die sind dann in den 30ern in die USA gegangen, San Francisco, Detroit, New York und haben sich dann da sehr viel bewegt. Rivera stellte dann 1931 im MoMA, im Museum of Modern Art in New York, auch eins der tollsten Museen. Ich hoffe, ihr wart da schon mal. Wenn nicht, auch bitte auf die Liste. Da stellte er aus und für Rivera war das ein Riesendurchbruch, denn das war die zweite große Einzelausstellung nach Henri Matisse, also nach einer der Koryphäen der französischen Künstler neben Picasso, einfach dem größten Künstler damals. Und das war der Durchbruch für beide, also nicht nur für Rivera, sondern eben auch für Frida Kahlo. Und in der Zeit in New York wurden allerdings ihre Eheprobleme größer. Zahlreiche Affären. Ich weiß nicht, ob das New York war oder was da in der Luft war in der Zeit auf jeden Fall. Naja, die Scheidung folgte. So, für Frida war das dann eine sehr interessante Zeit, weil sie das auch wieder, diesen Schmerz der Trennung, den Schmerz, den sie ohnehin ja trägt durch ihre Krankheit, hat sie verarbeitet in Bildern, hat dann ihre erste Ausstellung in New York gehabt. Und ja, ihr ging es aber sehr, sehr schlecht tatsächlich, weil eben durch diese Trennung auch von Rivera. Und das hat sehr viele Spuren bei ihr hinterlassen. Der Alkohol- und Drogenkonsum wurde mehr. Und genau, so ging diese Zeit irgendwie um. Nach einem Jahr haben sich beide gedacht, war eine blöde Idee, dass wir uns scheiden lassen haben und haben dann nochmal geheiratet. Also hatten ein Jahr Pause mit Scheidung und dann haben sie gesagt, nee, irgendwie gehören wir zusammen. Wir heiraten wieder und dann sind sie in das Blaue Haus, also das Casa Azul in Coyoacán in Mexiko gezogen. So in den Jahren, da haben sie dann dort auch quasi zusammen gelebt und sie wurde halt ja weltweit als Malerin sozusagen gefeiert. Er wurde gefeiert. Sie haben im Endeffekt beide am Lehrstuhl an der Kunstschule La Esmeralda eine Stelle bekommen und haben da 10 Jahre zusammen gelehrt. Und Frida begann in der Zeit auch sehr viel von ihren Tagebuchaufzeichnungen ja zu verarbeiten. Immer so in denen sie eigentlich so diesen Schmerz ihres Körpers und die Herrlichkeit der Welt ausdrückte. Ich glaube, das macht auch diese Farben in diesen Bildern aus, ne? Wenn man denkt, die hat ja so einen krassen Schmerz gehabt einfach. Also aus meiner Sicht ist das alles gefühlt schwarz eigentlich. Und ihre Bilder sind ja ganz kraftvoll, haben ja Farben. Und das ist so ihre Einstellung auch zur Welt, diese Herrlichkeit der Welt. Und in den Tagebüchern behandelt sie eben ja Themen wie Esoterik, Magie, Sexualität, Fruchtbarkeit. Die beiden haben auch versucht, Kinder zu kriegen. Eine ganz große Leidensgeschichte mit Fehlgeburten und dann auch Abtreibungen, weil dann auch Ärzte dazu geraten haben, dass das eben nicht gut ist durch ihre Krankheit und ihr physisches und psychisches Leiden sozusagen, ne? Sie hat dann den Nationalpreis für Malerei noch bekommen und viele Einzelausstellungen auch machen dürfen. Ihr Gesundheitszustand wurde immer schlechter. Also also so, dass sie zum Teil auch in Ausstellungen mit einem Bett reingefahren wurde oder so. Sie wollte dabei sein, sie hat nicht aufgegeben, aber der Gesundheitszustand wurde schlechter und schlechter und schlechter. Sie kam dann irgendwann in den Rollstuhl, ihr rechter Unterschenkel wurde amputiert, auch noch ein paar Jahre später. Sie durchlebte in 29 Jahren 32 Operationen. 32 wow. Operationen. Wahnsinn. Und ist immer noch auf Demonstrationen gegangen, ob im Rollstuhl, im Krankenbett. Bis zuletzt tatsächlich, 1954, wo noch eine große Demonstration war gegen den Sturz des Präsidenten von Guatemala, der übrigens von der CIA organisiert war. Also die hat sich auch in Kreisen da bewegt. Entgegen des Rates ihres Arztes und ist ein paar Tage später gestorben. Auch in dem Haus, wo sie gewohnt haben, in dem blauen Haus. Und mit 47 Jahren ist sie dann eben gestorben. Man vermutet eine Lungenembolie. Es wird gemunkelt, dass es auch Selbstmord war, Überdosis eventuell an Schmerz- und Schlafmitteln. Aber dafür gibt es keine Beweise und Rivera hat auch ihren Körper nicht obduzieren lassen. So. Das Blaue Haus, was ja heute ein Museum ist, habt ihr vorhin schon gehört, das wurde eben nach dem Tod von Diego Rivera, der 3 Jahre später gestorben ist, tatsächlich an das mexikanische Volk übergeben. So, also eine wahnsinnige Kämpferin, Malerin, ja, Kommunistin, den Teil gibt es eben auch in ihr. Sie zählt eben zu den bedeutendsten Vertreterinnen ja einer volkstümlichen Entfaltung des Surrealismus. Und hier vielleicht auch nochmal ein letzter Fact. Also man hat sie ja immer so in die Ecke des Surrealismus auch gedrängt, ne? Also der Surrealismus bezeichnet eben eine geistige Bewegung, die sich so in den 20er Jahren durchgesetzt hat als Lebenshaltung und Lebenskunst gegen traditionelle Normen so. Und sie hat sich immer gewehrt und hat gesagt, ich kämpfe überhaupt nicht gegen traditionelle Normen. Das, was ich zeichne, das, was ich male, das, was ich ausdrücke, das bin ich selber. Das ist kein Kampf gegen irgendeine traditionelle Norm. Und das war ganz spannend. Also da gab es dann auch von ihr so sehr eigentlich Proteste dagegen, dass sie sich da in so eine Surrealismus-Schublade irgendwie drängen lassen hat. Ne? Also ja, und ein letzter Punkt vielleicht noch, das fand ich ganz interessant. Sie hat später beschlossen, ihr Geburtsjahr von 1907 auf 1910 zu setzen, weil 1910 der Beginn der mexikanischen Revolution war. Ja, also durch und durch eine Kämpferin, ja. Sie bringt ihr Inneres komplett zum Ausdruck. Sie wird politisch wahnsinnig aktiv und bekommt in den 70ern, also nach dem Tod von Frida war das so, das ist alles ein bisschen abgeebbt. Und dann in den 70ern, also 20 Jahre später, 15, 20 Jahre später, haben Frauenrechtlerinnen nochmal so ihre Geschichte entdeckt und das nochmal wiederbelebt. Und dann kamen die Ausstellungen auch nach Europa, 82 die erste Ausstellung in Deutschland. Und also so wird die Kunst Ausdruck ihres seelischen und körperlichen Leidens sozusagen. Und wenn ich diese Geschichte so höre, ne, dann irgendwie werde ich echt so demütig. Also für mich ist das wirklich eine wahnsinnige Geschichte, die mit so viel Schmerz verbunden ist. Also allein durch diesen körperlichen Schmerz und doch so viel ja Kraft einfach da drin steckt. Ne? Also ich finde das Wahnsinn. So was geht dir so durch den Kopf, also wenn du das so hörst?
Ich musste am Anfang, als du erzählt hast, weil ich wusste echt sehr wenig bis überhaupt nichts über sie und dachte am Anfang, als du von der Krankheit und von dieser Verletzung auch erzählt hast, ne, von diesem Unfall, dass es da so Parallelen gibt. Mindestens fällt mir Theodore Roosevelt ein, der auch in großen Teile seiner Kindheit mit Krankheit sich rumplagen musste. Und in so Biografien wird dann natürlich immer geguckt, was kann man jetzt daraus, also beispielsweise war krank, musste viel Zeit im Bett verbringen, hat tonnenweise Bücher gelesen, war danach voll schlau. So, ne, das ist dann natürlich im Rückblick auch immer so eine gewisse Sache, dass man das dann halt irgendwie vielleicht reininterpretiert, aber wenn jemand sehr viel Zeit hat und natürlich sehr viel liest, das wird auf jeden Fall was ändern. Ich glaube eh, dass wenn man in so jungen Jahren nicht so richtig am Leben teilnehmen kann, dass einen das prägt, oder immer eigentlich, natürlich, das haben wir alle schon im Kleinen beim Lockdown alleine mitbekommen, dass das natürlich irgendwie einschneidend sein kann und ich dachte zwischendurch, vielleicht könnte das Learning dann so sein, extreme Ereignisse erzeugen extreme Persönlichkeiten, weil das eine ist, wie reagiert man da drauf und kriegst du vielleicht dann eine Superpower dadurch, dass du anderes nicht kannst, wie das mit dem viel Lesen oder sie malt dann vielleicht oder so. Dann kommt aber ja da noch mit dazu, wie ich dann gelernt habe in deiner Geschichte, es hörte ja leider nicht auf. Dann wurde es ja eher so eine Geschichte von einer stoischen Kämpferin.
Ja.
Ne? Wie das.
Absolut.
Was ja auch immer wieder sehr, sehr beeindruckend ist und wo man sich dann natürlich ja so psychologisch irgendwie fragt, wo kam das eigentlich her? Woher hatte sie dann die Energie und diesen Willen, so politisch aktiv zu sein und ihre Kunst immer weiter voranzutreiben und selbst im Krankenbett bei den Ausstellungen dann dabei zu sein und so lange durchzuhalten. Ja, vor allem die Sache, was können wir jetzt daraus lernen?
Absolut. Also, was kann ich daraus lernen? Was habe ich mitgenommen? Ich habe 3 Punkte mitgenommen. Und zwar, das erste ist so, schule deine Beobachtungsgabe, ja. Lerne die Details deines Lebens kennen. Also, sie hat ja sehr, sehr früh von ihrem Vater eigentlich so diese Fähigkeit, diesen Skill sozusagen mitbekommen, Beobachtung zu schulen. Und ich glaube, das war auch was, was sie sensibilisiert hat für ihre eigene Krankheit, ne? Und für ihre eigene Leidensgeschichte. Da auf Muster zu achten, Wege zu finden, sich dann irgendwie auszudrücken. Und das finde ich ganz spannend. Das zweite ist ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast, mache aus der Not eine Tugend, ne? Also extreme Geschichte, extremer Charakter sozusagen. Also Schmerz in Kunst verwandelt und verarbeitet ist ja so ein bisschen ihr Selbstheilungsprozess auch ein Stück weit geworden. Mhm. Also ich glaube natürlich Selbstheilung, wir wissen nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn sie nicht so gekämpft hätte. Aber ich meine, die Ärzte haben ihr gesagt, sie kann nicht mehr laufen mit 18, ne? Und die konnte laufen danach wieder, hat in New York jahrelang gelebt und gewirkt. Und da muss man, also, ne, da muss man fit sein einfach, nicht nur in New York, aber generell. Also einfach so ein bisschen diesen Schmerz in Kunst verwandelt, finde ich ganz toll. Erlebt man viel bei Künstlern, auch in den Geschichten da tatsächlich. Mhm. Und das Dritte, die Kraft kommt immer aus dem Inneren. Ne? Also es ist wirklich so, Kraft kommt aus dem Inneren. Also sich sehr früh eigentlich damit zu beschäftigen, was so seine Träume sind, was so seine Wünsche sind. Und ich glaube persönlich auch ganz stark daran, wenn du dein Inneres nicht kennst, kannst du dein Außen niemals lenken. Mhm. Genau, das habe ich so mitgenommen einfach von Frieda nochmal. Ich glaube, dieser Prozess, dass sie ihr Inneres ja wirklich nach außen gekehrt hat in ihren Bildern. Ne? Also auch, ich habe vorhin so ein bisschen das vielleicht noch zum Abschluss an dieser Stelle gesagt, sie hat manchmal so ein bisschen verstörende Elemente auch gehabt. Also in den Bildern zum Beispiel ist dann so ein Dornenkranz um ihren Hals gelegt oder sowas. Ne? Es sind so kleine Dinge, die gar nicht direkt auffallen, aber wo sie das dann schon auch verarbeitet. Das ist ja nicht nur Papageien und Äffchen, die auf ihren Schultern sitzen in bunten Farben, so, sondern das ist schon genau auch dieser... Also dieser Ausdruck sozusagen, der ihr da irgendwo Kraft verleiht.
Also super krass, weil im Endeffekt, also man kann sich das auch vorstellen, du bist jetzt irgendwie krank, verletzt, sonst was, du kannst nicht am normalen Leben teilnehmen, kannst dann irgendwie denken, ey, ich bin doch jung, alle sind auf Party, ich lieg hier zu Hause, aber in allem liegen ja Möglichkeiten, selbst in so einem Drama, ne? Und sie geht dann ja quasi, hat die Gelegenheit, auch wenn das jetzt so klingt, als würde man jetzt hier irgendwie scheiße schönreden, aber sie hat ja dadurch die Gelegenheit, sich intensiver mit sich selbst zu beschäftigen, als das die meisten anderen Menschen haben. Ne? Auch mehr, als man das eigentlich will. Aber was kommt dann dabei raus? Bilder, die da andere Leute vielleicht berühren, weil niemand so tief da reingegangen ist. Mhm, ne? So.
Absolut.
Deshalb hast du völlig recht damit. Und ist natürlich mindestens auch eine Sichtweise, die einem vielleicht Hoffnung geben kann oder wie man versuchen kann, so vom Mindset her das anzugehen, wenn einem was Negatives widerfährt, wenn man dann daran denkt, wie viele Biografien man schon so gehört hat, wo irgendjemand seine Superpower daraus bezogen hat, aus was eigentlich Negativen, was ihm passiert ist.
Ja.
Ne, aber wo man dann halt eben so auf die Art konstruktiv irgendwie damit umgehen konnte, weil man halt den Lebenswillen nicht verloren hat.
Ja.
Und das Kämpfen hat sich ja für sie auch gelohnt. Das ist ja auch krass, weil du meinst, sie hätte das gar nicht laufen können und so. Wenn sie aufgegeben hätte, wäre ihr Leben ja völlig anders gelaufen. Also sowohl die hoffentlich gute Zeit, die sie auch gehabt hat mit ihrer erfolgreichen Karriere und mit ihrem Leben, als auch die ganze großartige Kunst, die sie gemacht hat, wäre wahrscheinlich nie gekommen, wenn sie stattdessen aufgegeben hätte. Also auch einfach mental, was ja völlig nachvollziehbar gewesen wäre, dass man dann sagt so, ja, die hängt da so rum und ist schlecht drauf, weil die ist halt krank.
Ja, man sagt ja so schön, von nichts kommt nichts, ne? Also, und heute sagen wir ja immer, lösungsorientiert sein. Oh, dieser Begriff, der hängt mir manchmal auch schon echt zum Hals raus. Also, ne, aber das beschreibt es ja eigentlich ganz schön. Also, sie geht ja nach vorn und nicht nach hinten, ne? Und sie hätte bei allen jeglichen Grund gehabt, traurig und wütend in ihrem Bett zu liegen, was sie wahrscheinlich auch zu großer Zeit getan hat. Safe. Aber genau. Ich freue mich übrigens ganz besonders auf den nächsten Künstler, und zwar ist das Basquiat. Und was hast du da mitgebracht? Wen hast du da eigentlich mitgebracht?
Ja, nach New York geht's jetzt, nachdem du hier gerade Mexico City aufgemacht hast. Schade, dass du nicht die Folge mit mir über Mexiko machen wolltest. Ich war da tatsächlich auch mal, das ist schon lange her, da war ich so 18, 19.
Ah, cool.
Da habe ich mir zum ersten Mal einen Bart stehen lassen. War auch mal in Mexiko-Stadt. Ich weiß davon tatsächlich nur noch, dass ich da abgezogen wurde, so halb. Ich wollte da mich so auf den Weg machen, um einen Plattenladen zu suchen, und bin so alleine losgezogen. Dann kam daraufhin so ein Kollege und hat mich so angequatscht an der Ampel und meinte so, wo ich denn hin will. Ich so, ich suche einen Plattenladen. Ja, kein Ding, ich zeig dir da vorne. Fein. Und ich war so jung und naiv, wie ich war, dachte ich mir, naja, okay, gehe ich hier mal so weiter, und bin tatsächlich mit dem in diese Richtung gegangen, die er vorgeschlagen hatte. Woraufhin er plötzlich auf den Boden sprang, anfing an meinen Schuhen rumzufummeln und danach meinte, er hätte jetzt meine Schuhe geputzt und der kriegt das Geld von mir.
Geil, ja. Man sagt ja, Mexico City, zumindest wurde mir das gesagt vor 3 Jahren, als ich dahin bin, ist das neue Manhattan. Von daher, Aha. Den Ball schmeiße ich jetzt wieder zurück zu dir nach New York.
Okay, ja, so genau. Städte verändern sich ja auch. Das merkt man bei New York auf jeden Fall auch, und dass ich 18 war, ist ja tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. Also, Jean-Michel Basquiat. Als Hip-Hop-Head kommt man ja kaum an ihm vorbei. Jay-Z rappt andauernd von ihm, vor allem in den letzten Jahren. Und hat sich 2014 sogar ein Basquiat-Gemälde gegönnt. Nämlich trägt das den Namen Mecca, und der hat es für 4,5 Millionen US-Dollar gekauft. Sieht auch aus wie gemalt für Jay-Z, zeigt Wolkenkratzer und das Wort Empire drüber geschrieben. War quasi ein Schnäppchen für 4,5 Millionen US-Dollar, denn das Bild Untitled von Basquiat wurde für 110,5 Millionen US-Dollar verkauft. Das ist der sechsthöchste Betrag, der jemals bei einer Auktion für ein Bild bezahlt wurde, und die höchste Summe, die jeweils für ein Bild eines US-Amerikaners bezahlt wurde. Dementsprechend Basquiat kein kleiner Name. Er kam auch schon mal bei uns in der Folge 42 über Street Art vor, die ich schon erwähnt hatte, denn er hat unter anderem auch mal mit Futura und dem Graffiti-Artist und Keith Haring, auf den ich dann später noch komme, ausgestellt und war da in diesen Kreisen unterwegs. Denn Keith Haring und Jean-Michel Basquiat entstammen der gleichen Zeit und dem gleichen Ort wie Graffiti und Hip-Hop, nämlich dem New York der 70er Jahre. Kleiner Ausflug dazu. Zu der Welt, in der wir uns da bewegen, zu der Stadt. Die USA waren ja generell in den 60ern schon politisch zerrissen. Die Jugend protestierte gegen den Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung kämpfte gegen Rassismus, Malcolm X und Martin Luther King Jr. wurden ermordet, die Black Panther Party entstand, ansonsten gab es Hippies, in Deutschland ja die 68er, also es waren wilde Zeiten auf jeden Fall. Und New York sah damals aus wie ein Kriegsgebiet. In nur 5 Jahren von 69 bis 74 hatte die Stadt 500.000 Industriearbeitsplätze verloren, und der Präsident weigerte sich aus irgendwelchen komischen politikstrategischen Gründen der Stadt entschlossen zu helfen, sodass die Stadt 1975 tatsächlich Insolvenz anmelden musste. New York war pleite. Jeder 10. New Yorker war arbeitslos, und mit 250 Straftaten pro Woche war die New Yorker U-Bahn die gefährlichste der Welt. Besucher in New York bekamen damals eine Broschüre mit einem Sensemann auf dem Cover. Da stand dann die Headline drauf: Welcome to Fear City, und da drin gab es dann 9 Überlebenstipps, zu denen gehörte, die U-Bahn zu meiden und nach 18 Uhr nicht mehr auf die Straße zu gehen. Also so war New York damals. Und auf diesen Wertverfall der Immobilien, der damit einherging, reagierten manche Hausbesitzer, indem sie warm sanierten. Also sie zündeten ihre Häuser an, um Geld von der Versicherung zu kassieren. In der South Bronx gab es dadurch in einem Jahr mal 12.300 Feuer. In einem einzelnen Jahr. Und in den Straßen, wenn man sich die Bilder anguckt, das ist echt komplett unglaublich. Da standen dann halt so die Autowracks vor ausgebrannten Hochhäusern. Ja, und vor leerstehenden Häusern, da gab es eine Menge von, sind ja sehr viele Leute weggezogen. In den 70er Jahren war es fast 1 Million Menschen, die Stadt verlassen haben. Und die da blieben, waren halt häufig zu arm, um zu fliehen. Also Weiße gingen, Afroamerikaner und Puerto Ricaner blieben, denn Armut war leider an die Ethnie gekoppelt in den USA. Und so entstanden Ghettos in Stadtteilen, die vorher von einer weißen Mittelschicht besiedelt waren. Selbst in dieser Zeit hat aber New York seinen Glamour nicht völlig verloren. Die Werbeindustrie hatte in den 60ern noch ihr goldenes Zeitalter gehabt. Da spielt die Serie Mad Men, der ein oder andere hat vielleicht mal reingeguckt. Und in den 70ern regierte in New York Disco-Musik in den Clubs in Manhattan. Und da gab es immer diesen Widerspruch zwischen Uptown, also so Stadtteilen wie der Bronx, und Downtown, also Manhattan. In der sehr guten Dokumentation Hip-Hop Evolution, könnt ihr euch mal reinziehen, sagt zum Beispiel DMC von Run DMC über Manhattan und über diese Disco-Szene. Da gab es CEOs, Athletes, Entertainer, jeden erdenklichen Celebrity. Die Leute sahen nur die Pelzmäntel, Rolls Royces und Diamanten, den Sex und das Geld. Menschen überall auf der Welt und vor allem in den USA dachten, New York wäre der Himmel. Da konnte man aber nur zusehen, wenn man aus der Bronx, Queens oder Brooklyn kam. Man lebte selber quasi in so einem Unterentwicklungsland, hatte aber den Luxus und den Glamour vor der Nase. Und dieser Widerspruch ist der Nährboden, auf dem Hip-Hop-Kultur entstand. Graffiti, Rap und Breakdance entstanden da gemeinsam in der Bronx. Und generell zog es junge Kreative in diese Stadt New York, weil der Wohnraum auch einfach so günstig war. Das erinnert heute vielleicht so ein bisschen an Berlin zu Beginn der Gentrifizierung. Und das Ergebnis war, dass in den späten 70ern New York tatsächlich ein kreatives Paradies war. Ja, trotz all dieser negativen Sachen oder gerade wegen dieser negativen Sachen wurde es gleichzeitig zu einem kreativen Hotspot. Und das war die Welt, in der Basquiat lebte. Er war 1960 in Brooklyn geboren worden. Sein Vater kam aus Port-au-Prince in Haiti. Seine Mutter Mathilde war puerto-ricanischer Abstammung und in Brooklyn geboren. Und sie hat ihn auch auf die Kunst gebracht. Sie hat ihn schon als Kind mit in die Museen genommen. Er lernte dann tatsächlich auch schon mit 4 Jahren lesen und schreiben. Muss also sehr begabt gewesen sein. Meine Tochter ist jetzt auch 4. Da muss ich dann nochmal mit ihr drüber reden. Seine Mutter förderte auf jeden Fall das Kunsttalent. Vielleicht sollte ich sie mit ins Museum nehmen, wenn man wieder darf. Naja, er kam dann sogar auf eine exklusive Privatschule mit Schwerpunkt Kunst. Also arm war er tatsächlich nicht, sondern auch eher aus der irgendwo mehr oder weniger gehobenen Mittelschicht. Seine Schwester sagt in der ebenfalls empfehlenswerten Art-Doku Basquiat, Popstar der Kunstwelt, auf die mich Philipp aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Da sagt die Schwester über Jean-Michel, er hatte immer das Gefühl, mal berühmt zu werden. Dann kam der dramatische Teil, der irgendwie zu jeder Biografie ja leider dazugehören scheint. Seine Eltern ließen sich scheiden. Die Mutter kam dann erstmals, als er 10 Jahre alt war, in eine geschlossene psychiatrische Klinik und ließ sich da behandeln. Und sie hatte Zeit ihres Lebens mit Mental Health Issues zu kämpfen. Und Jean-Michel wuchs dann mit seinen Geschwistern bei seinem Vater auf, lief da wohl nur so mäßig in der Pubertät. Mit 15 lief er das erstmal von zu Hause weg und schlief eine Woche auf Parkbänken, bevor er aufgegriffen und zurück nach Hause gebracht wurde. Er wechselte dann auch die Highschool, ging auf eine andere, die hatte so alternative Lehrmethoden. Eine Menge spätere Künstler trieben sich da herum und er startete mit einem Mitschüler das Graffiti-Duo Samo. Samo stand für Samo Same, also immer das Gleiche, was so eine Slang-Antwort auf was geht war.
Cool.
Ja, Samo. Und ja, Samo malte, die beiden malten so Sprüche und simple Zeichnungen vor allem. Und die beschäftigten sich in diesen Sprüchen mit sehr viel Ironie, mit den Widersprüchen ihrer Zeit. Großes Thema in New York damals, Widersprüche. Jean-Michel flog von der Schule, nachdem er dem Direktor eine Torte ins Gesicht geworfen hatte. Talking about fun facts. Mit 17 entschied er sich dann schließlich überhaupt nicht mehr zur Schule zu gehen, woraufhin ihn sein Vater rausschmiss zu Hause. Er war jetzt also nicht nur schullos, sondern auch noch wohnungslos. Dann ging aber die Kunstkarriere los. Bei einer Party in Manhattan, bei der man Graffiti-Writer aus den anderen Stadtteilen in die Kunstszene Manhattans locken wollte, tauchte er auf. Da gibt's auch Videos von. Er hatte so einen krassen Punk-Haarschnitt. Er nahm sich dann eine Dose und malte Samo an die Wand. Und alle so, wow, das ist Samo. Weil die hatten tatsächlich sich schon einen Namen gemacht in der ganzen Stadt als Samo. Er lernte da auch Susan Malouk kennen, seine spätere Freundin, bei der er dann auch bald einzog, mit der er Postkarten designte unter anderem, um über die Runden zu kommen. Und eine dieser Postkarten hat er tatsächlich mal Andy Warhol verkauft. Da sind die beiden über die Straße gegangen und saßen im Café, sah er Andy Warhol sitzen, von dem er ein großer Fan war. Er ist dann da reingegangen, war 10 Minuten drin und hat es tatsächlich geschafft, den eine Postkarte oder zwei zu verkaufen. Also so war das mit dem kreativen Hotspot. Jeden Mittwoch ging er mit Fab Five Freddy, dem wohl wichtigsten Mann für die weltweite Verbreitung von Hip-Hop-Kultur zu so einem frühen Zeitpunkt, ins Metropolitan Museum. Sie sahen sich zum Beispiel Bilder von Jackson Pollock an und sprachen darüber, wie der Bebop und Jazzmusik in Kunst übersetzte, also in Malerei. Oder Sie sprachen darüber, wie der abstrakte Expressionismus von Franz Klein den zugetagten U-Bahnen New Yorks ähnelt. Also sie sahen auf der einen Seite halt das, was sie umgab. Fab Five Freddy war auch Graffiti-Artist und Writer, in so einem herkömmlichen Hip-Hop-Graffiti-Sinn eben noch mehr als Jean-Michel Basquiat. Und sahen sich halt aber irgendwo auch verortet in der Kunstgeschichte. Schließlich wurden auch die ersten Bilder von Jean-Michel ausgestellt. Sie kamen gut an. Die Leute waren von den Bildern geflasht und ebenso von dem jungen, schwarzen, kiffenden Jugendlichen mit dem wilden Hairstyle. Denn seine Hautfarbe machte die Story für die Leute quasi noch besser, wobei natürlich auch immer irgendwo Rassismus mitschwang. Ja, zum Beispiel hört man dann oft so Wörter wie wild, was irgendwie auf seine Bilder zutrifft. Gleichzeitig man sich aber auch immer denkt so, ja, okay, also er war halt so der Exot, ne, in Manhattan, in dem man wahrscheinlich auch alles reinprojizierte, was man halt so aus der Bronx mitbekommen hatte, selbst wenn es vielleicht nur zur Hälfte oder nur zu einem Fünftel auf ihn überhaupt zutraf. Naja, plötzlich machte er nach Jahren totaler Armut mit seinen Bildern richtig Asche. Er und Susan, seine Freundin, von der ich erzählt hatte, wussten gar nicht wohin mit der Kohle, haben sich dann entschieden, sie zu verfeiern. Mit großen Mengen Champagner, Koks, Kaviar und Crystal Meth, wie sie erzählt. Und ja, er hat sehr viel gemalt, nicht nur sehr viel gefeiert. Irgendwann kam es dann auch zu der heute legendären Zusammenarbeit mit Andy Warhol, von der hat man vielleicht schon mal mitbekommen, von den Arbeiten der beiden zusammen. War wohl der Höhepunkt seiner Karriere, würde ich sagen. Die Zusammenarbeit hielt aber auch nicht ewig an, weil er immer so ein bisschen das Gefühl hatte, von der Öffentlichkeit nur so als exotisches Beiwerk vom großen Andy Warhol wahrgenommen zu werden. Ne? Auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, weil Andy Warhol war einfach Andy Warhol.
Genau. Ne?
Und auf der anderen Seite, ja, hat er halt wieder das Gefühl, ich bin ja nicht der Tanzbär. So, ich möchte für meine Kunst wahrgenommen werden und nicht, weil ich irgendwie so exotisch bin. Es gab dann weitere tragische Dinge, die ihn geprägt haben in seinem Leben. Zum einen der Tod von Michael Stewart. Das war ein Bekannter von ihm, der ihm auch voll nacheiferte. Der war richtiger Basquiat-Fan. Der trug die Haare so wie er, der posierte wie er auf Fotos. Und der wurde eines Tages beim Graffiti-Malen aufgegriffen von drei Polizisten und totgeprügelt. Und das war ein großer Schock auch für die Kreativszene in New York. Leute wie Keith Haring oder Madonna, die sich da rumtrieben, spendeten auch Geld für die Prozesskosten danach, um diesen Polizisten den Prozess zu machen. Basquiat hat das vor allem komplett verängstigt. Er hatte immer das Gefühl, das hätte auch ich sein können. Das hätte mir genauso passieren können. Die beiden sahen ja sogar fast gleich aus. Von daher ist davon auszugehen, dass das wohl auch so ist. Und er hatte halt immer diesen Widerspruch zwischen der boomenden weißen Kunstwelt und seiner Rolle als kurioser Wilder so auszuhalten. Ja, und das machte ihn irgendwo fertig. Der zweite Schock war dann, als Andy Warhol überraschend starb. Da hatte Basquiat einfach mega Schuldgefühle, weil er sich von seinem Helden abgewandt hatte. Ja, und ja, jetzt war er tot. Und der muss ihm halt auch nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch einfach sehr viel bedeutet haben. Daraufhin eskalierte dann sein Drogenkonsum. Das war dann kein Spaß mehr, sondern ja, das wurde halt wirklich hart destruktiv. Freunde brachten ihn dann mal nach Hawaii, da ging es ihm dann besser, da war er so ein bisschen weg von allem. Er merkte aber auch, dass er auf der schönen Insel in der Sonne nicht seine Kunst so machen konnte, denn die Kunst war irgendwie aus dem Dreck New Yorks entstanden und das war jetzt irgendwie eine ganz andere Umgebung. Also ging er wieder zurück nach New York, kam wieder genauso schlecht drauf wie vorher. Er malte immer häufiger Bilder, die vom Tod handelten und am 12. August 1988 starb er tatsächlich an einer Überdosis Heroin. Ich habe da noch viel darüber gelesen, also zum einen habe ich diese Arte-Doku jetzt zum zweiten Mal geguckt, die wirklich stark ist und ich mag einfach seine Bilder, ich mag diesen Stil, auch diesen Kritzelstil, so wie bei Ralph Steadman zum Beispiel, ist auch einer, den ich mag, der ein bisschen so ähnlich malt und ja, habe dann halt den Zugang über Hip-Hop-Kultur natürlich zu ihm und die Geschichte ist halt auch, ja, tragisch. Einfach. Total. Ich habe dann jetzt nochmal viel darüber gelesen, wie er so gedeutet wird, wie er verortet wird in der Geschichte und habe da auch Sachen darüber gelesen, wo sich Leute fragen, was man von ihm lernen kann, was wir uns ja hier auch fragen. Zum Beispiel habe ich da einen Medium-Post von Sequoia Tony gelesen, die hat diverse Learnings aufgestellt, unter anderem Forget about technique, focus on your truth und Beware of self-sabotage. Ersten, vergiss die Technik und fokussier dich auf die Wahrheit. Basquiat hat komplexe Bilder gemalt. Ja, und er wurde einer der wichtigsten Vertreter des Neo-Expressionismus. Er war aber nie auf einer Kunsthochschule. Er hat nie formell irgendwelche Techniken gelernt. Und seine Kunst hat halt überzeugt durch die Aussage, die da drin steckte. Und da steckte eine Menge drin, die ja auch sehr plakativ waren, weil er sehr viel geschrieben hat auch. Da sind viele Wörter drin, man kann endlos drüber nachdenken. Was soll es bedeuten? Warum steht dieses Wort da neben diesem Bild und so weiter? Marken kommen vor. Es ist wirklich, als würde man sich New York angucken quasi. Also er hatte eine Menge Aussage drin und eine Menge Authentizität. Und wie sie sagt, kann man auch sagen, da steckte Wahrheit drin. Die Kunst war überraschend und spannend und sie hing halt eben mit einer Geschichte, mit seiner Geschichte zusammen. Aber er hatte halt eben auch neben der Geschichte und der Aussage eine Menge Talent und er hat extremst viel geübt. Also auch wenn er keine formelle Ausbildung hatte, er hatte ja eine autodidaktische Ausbildung. Er hat sich selber was beigebracht und er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und selbst mit Kunstgeschichte. Ja, also Forget the Technique würde ich so nicht völlig unterschreiben, auch wenn ich selbst deutlich zu wenig Malskills habe, um seine technischen Fähigkeiten irgendwie einschätzen zu können. Ich denke aber, Handwerk ist generell immer ein Mittel zum Zweck. Also ein Basketballspieler will Körbe werfen. Wenn dir das als Basketballspieler gelingt, ohne eine saubere Wurftechnik zu haben, herzlichen Glückwunsch. Selbst dann wird dir aber wahrscheinlich eine bessere Technik helfen, noch besser zu werden. Oder du erfindest halt eine eigene, noch bessere Technik als die, die so handelsüblich ist. Wie zum Beispiel der Mensch, der eines Tages beim Hochsprung rückwärts über die Latte gesprungen ist. Ne? Das geht ja natürlich auch. Wichtig ist, denke ich, auf jeden Fall, was man daraus mitnehmen kann. Mach keine Ausbildung, nur weil du denkst, das müsste man so machen. Du brauchst ja keinen Schein als Erlaubnis, um etwas zu tun. Ja, gut, dass Basquiat nicht erstmal meinte, er müsste 5 Jahre studieren, bevor er anfangen darf, Bilder zu malen. Ich habe auch mal eine Volontariatstelle abgesagt, um stattdessen ein Unternehmen zu gründen. Und was ich dann noch ganz wichtig finde, ist, passt dich nicht den Konventionen an. Denn auch wenn ich glaube, wenn Leute manchmal so meinen, ach, ich will das Handwerk gar nicht lernen, weil das verfälscht nur meinen ganz eigenen Style. Nein, ich glaube schon, man sollte Handwerk irgendwie lernen. Aber der eigene Stil ist natürlich extremst wichtig und vielleicht am Ende des Tages entscheidend. Und wenn du Bücher über Leadership jetzt zum Beispiel liest und dann eins auswählst, was ein cooles Buch ist, aber einfach nicht zu deiner Persönlichkeit passt, dann wird es auch nie funktionieren. Dann hättest du vielleicht besser nichts gelesen. Das finde ich spannend daran. Überleg mal, er hätte gemacht, was damals angesagt war, um es in der Kunstwelt zu schaffen. Ja, wenn er, die waren ja gerade von der anarchischen Kunst aus der Bronx angezogen, die Leute bei ihm. Sein Weg zum Erfolg war, dass er die Anarchie der Graffiti-Writer in Galerien brachte und dass er halt eben auf einer Leinwand überhaupt mal schon mal gemalt hat. Ja, das war das Spannende und hätte er sich das abgewöhnen lassen, wäre es schlecht gewesen. Also das Learning ist, du brauchst keine formelle Ausbildung, du brauchst Skills, denn das finde ich schon wichtig. Und das Zweite, um das kurz abzurunden, zerstör dich nicht selbst, wäre mein zweites Learning. Denn ja, man meint ja auch oft, Legenden sind gerade deshalb legendär, weil sie so früh gestorben sind. Aber ich glaube, ohne seinen so frühen Tod wäre er noch legendärer geworden. Denn er war ja noch lange nicht auf Höhe seiner Kunst. Er war gerade mal 27. So wie Jimi Hendrix, Kurt Cobain und Amy Winehouse oder Jim Morrison. Dieser Club of 27, von dem man so oft spricht, weil so viele in diesem Alter gestorben sind. Jeff Bezos war mit 27 noch Vermögensverwalter. Jay-Z war Drogendealer, der gerade sein erstes Album auf den Markt gebracht hatte. Obama ist nur ein Dreivierteljahr jünger als Basquiat tatsächlich und hat mit 27 als Community Organizer bei einer NGO gearbeitet. Ja, nur um mal zu zeigen, wie viel da noch hätte kommen können. Ich finde, Live Fast, Die Young ist kein gutes Motto. Ja. Aber man darf ruhig ein paar Jahre mehr Leben mitnehmen. Und ja, Künstler, die negative Gefühle zu großartiger Musik verarbeiten, das steckt ja bei dir auch schon drin, glauben oft, ohne diese negativen Gefühle keine so große Kunst schaffen zu können und meinen dann, das sei es wert. Jetzt machen wir keinen Kunstpodcast, aber ich glaube, bei der Arbeit ist es ähnlich. Man glaubt oft, sich halb tot arbeiten zu müssen, weil das ein Beweis sei, dass man es ernst meint. So ein Burnout ist dann was, womit man angeben kann. Ja, wenn man noch keinen Burnout hatte, da hat man nicht richtig Gas gegeben. So, zu wenig schlafen, viel Koffein, kein Urlaub, keine Zeit für die Familie, kein Feierabend. Wow, Leistungsnachweis, geil, richtig durchgezogen. Und das halte ich halt für Quatsch. Du kannst stolz drauf sein, wenn du beim Fußball irgendwie eine Platzwunde bekommst und dann dich tackern lässt und weiterspielst und der große harte Held bist. Aber wenn du wochenlang fehlst als Fußballspieler, weil du meinst, Aufwärmen ist was für Weicheier, dann bist du einfach nur dämlich. Dementsprechend passt auf euch auf und macht gerne aus den negativen Dingen gute, wie Frida Kahlo. Aber sucht nicht das Negative, weil ihr meint, ihr bräuchtet das als Antrieb. Also Learning Nummer 2, zerstör dich nicht selbst.
Ja, absolut. Also da sagst du was total Wahres. Auch was, glaube ich, uns allen irgendwie bewusst ist, aber noch nicht richtig im Bewusstsein angekommen ist, ganz oft. Ne?
Ja.
da steckt unheimlich viel drin. Also ich finde es total spannend, erstmal diesen Widerspruch von New York, ne? Also das ist ja ganz, ganz interessant. Wo entsteht ganz oft Veränderung oder wo entsteht auch etwas durchgeknalltes, Wildes? Es ist ja ganz oft in Gegensätzen und auch in diesem dreckigen, zerstörten New York in den 70ern und auf der anderen Seite diese Diamanten, diese Upper East Side, die Pelzmäntel, also in diesem Widerspruch. Ja. Und das hat ja auch Basquiat ganz oft aufgezeigt, einfach, ne, damit zu arbeiten. Das war ja auch die Zeit, Warhol, da waren ja noch viele andere, die dann auch in den U-Bahn-Schächten gemalt haben und sowas, ne. Da ist ja auch ganz viel Graffiti-Kultur entstanden und so. Und das finde ich spannend. Also dieses, in der Trendforschung spricht man ja oft von einer Trendbewegung und Gegenbewegung. Das ist noch ein bisschen was anderes, aber auch nochmal ganz interessant, ne. Wenn sich eine Bewegung in die eine Richtung dreht, gibt's immer auch eine Gegenbewegung. Und in dieser Dynamik entsteht ganz viel Neues und Tolles einfach. Und das ist ja auch das, wovon er, ja, profitiert hat oder was er genutzt hat einfach auch, ne? Und zum anderen ist da eine Person, die ganz sensibel ist und auch ängstlich eigentlich, ne? Die so einen Tod von Freunden völlig aus der Bahn wirft eigentlich, bis hin zu einem eigenen Tod. Also die ja dann letztlich doch so unstetig und so instabil eigentlich ist als Persönlichkeit, um das jetzt mal so als Laie zu beurteilen, was total tragisch ist, ne? Also wie du schon sagst, also ich glaube, so Künstler, die eigentlich einen wahnsinnigen Weg auch vor sich gehabt hätten, die ein absolutes Talent, ja, ein Handwerk, ein Talent mitgebracht haben, ohne Akademie, ohne ein Studium, ohne eine Ausbildung. Und das ist traurig ganz oft. Auch gerade, du hast ganz viele andere Namen gerade genannt, die haben ja alle auch so Lebensgeschichten. Aber ich finde es ganz spannend, dass er in diesem Widerspruch ja eigentlich selber seinen Weg gefunden hat, ne?
Ich glaube, ja, dachte ich mir jetzt dabei, man darf eins auch nicht unterschlagen, nämlich die Soft Skills, die da auch einfach dazu gehören. Ich glaube, dass er, habe das so wahrgenommen bei meiner Beschäftigung mit ihm, dass er einfach extrem sensibel und auch empathisch war und einfach sehr, sehr viel wahrgenommen hat. Ja, irgendwo gab es mal so ein Zitat, dass er einfach die Energie seiner Generation in Kunst umgesetzt hätte. Dann waren halt super viele soziale Kommentare in seinen Bildern drin. Wie gesagt, so, da kamen Marken vor, da kamen Symbole vor, dann kamen wieder Worte vor, ne? Und da steckt da einfach total viel so Social Commentary auch einfach drin. Und es war gleichzeitig irgendwie auch einfach, ja, die Verbildlichung davon, wie so das Lebensgefühl wahrscheinlich in diesem krassen New York mit seinen Widersprüchen irgendwie war. Und er war halt jemand, der sowas alles wahrnehmen konnte. Und das sind ja auch so Skills, da kann man ja die verschiedensten Sachen draus machen.
Ja,
also das kann man ja nicht nur in Bildern umsetzen, indem man dann malt, da weiß ich auch nicht, was noch alles. Und gleichzeitig, wenn man so sensibel ist, kann das Leben natürlich auch sehr hart und sehr anstrengend sein.
Ja.
Ne? Und wenn man dann zusätzlich noch so eine eigene Widersprüche hat und so eine Achterbahnfahrt hat von keine Wohnung haben und kein Geld haben und gucken, dass man mit Postkarten verkaufen über die Runden kommt, bis hin zu, man wird zugeschmissen mit Geld, weil man ist vor einem Jahr ein Star geworden.
Mhm, absolut, ja.
Ja, krass. Also auch im Erfolg muss man auf sich aufpassen, genauso wie dann, wenn man mal ganz unten ist, wie man es gerade bei Frida Kahlo gehört
haben. Also ganz besonders, ne, im Erfolg und ganz besonders in den tiefsten Tiefen. Also ich glaube, eine Sensibilität für seine eigene Wahrnehmung, Psyche ist etwas, was essentiell ist für jeden Unternehmer, für jeden Leader, für jedes Team. Ist einfach Wahrnehmung zu schulen, ist, glaube ich, ein großes Skill, was wir auch in den nächsten 10 Jahren alle noch mehr brauchen, weil so viel passiert in allen Unternehmen, ne? Transformationen und etc. pp. 30 Sachen, die nebeneinander laufen. Also ich glaube, Wahrnehmung zu schulen. Und es ist eigentlich relativ banal, aber dafür braucht man Zeit. Ne? Und das ist das, was wir uns oft nicht nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
Super, super Learning daraus, weil es ja auch daran anschließt, dass so auf der einen Seite es immer so diese Heldenverehrung gibt, gerade von denen, die tragisch jung gestorben sind. Ne? Da gibt es ja ganz viele Beispiele für Tupac oder Kurt Cobain, whatever. Ja. Aber auf der anderen Seite, das ist ja nicht unser aller Ziel. Um da nochmal die Fußballmetapher zu bringen, du willst ja nicht das Talent sein, das mit 22 sich dann aber sämtliche Bänder reißt und nie mehr spielen kann, weil ihm immer alles egal war, was Leute dazu gesagt haben, achte auf deinen Körper. Mhm. Ne? Das heißt, wir müssen natürlich auf unseren Körper und auf unsere Psyche achten, dann, weil es halt eben ein Langstreckenlauf ist, mhm, und wo wir gerne bis zum Ende dabei wären. Und deshalb einiges von dem, was du gerade gesagt hast, ja, hätte ihm vielleicht geholfen, ne, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte und sein Leben nicht ganz so schnell gewesen wäre.
Absolut.
Okay, ist deine nächste Geschichte untragisch und positiv und gut gelaunt?
Ja, wir bringen jetzt mal ein bisschen Leichtigkeit hier wieder
Dankeschön.
Rein in diesen
Wurde auch
Raum.
Zeit.
Genau. Und zwar habe ich Leon Löwentraut noch im Schlepptau. Und dadurch, dass er Düsseldorfer ist, hätte man ihn sogar fast im Schlepptau haben können. Er wohnt nämlich hier ganz in der Nähe tatsächlich. Und Leon Löwentraut, diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ist ja ein Maler, der die Kunstwelt im Sturm erobert hat. Und um euch ein bisschen reinzuholen, habe ich mir tatsächlich bei der Recherche einfach mal auf seiner Website seine Playlist angehört. Und ihr müsst da, wenn ihr da so reinkommt, also er hört beim Arbeiten, er hört viel Rap und Hip-Hop, aber er hört auch sehr viel so Psychedelic. Und dann waren da verschiedene Lieder von Monolink, aber auch kommerziellere Sachen, Estelle, Parov Stellar, bisschen Fritz Kalkbrenner, Oliver Kolecki. Also so die richtige Bandbreite, sehr, sehr viele verschiedene Lieder, und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie auf so einem guten Rave. Das war total nice irgendwie. Ich habe so ein bisschen recherchiert, habe so im Hintergrund hier Leon Löwentrauts Mood-Playlist gehört, habe mir selber so vorgestellt, wie ich in so einem Raum bin, große Leinwand, ja, ganz viel Farbe, ich habe so eine Latzhose an, total Klischee hier. Und ich dachte so, geil, irgendwie auch so ein Leben könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Naja, Spaß beiseite. Also, Leon Löwentraut. Ein super junger Kerl, ist ganz vor einem Monat 23 geworden. Mhm. Ganz, ganz platinblondes, rotblondes Haar. Irgendwie habe ich es mit diesen Rotblonden da. Letzte Folge hatte ich doch auch schon jemanden mit rotblonden Haaren. So ein Düsseldorfer, ihr müsst euch so vorstellen, ein bisschen in Düsseldorf sagt man so Oberkassel-Chick, also so Ralph-Lauren-Hemd, irgendwie aufgeknöpft, ganz sweet. Und man will den einfach so in den Arm nehmen, ja? Oder irgendwie so mit der Oma so auf der Couch sitzen und irgendwie Kuchen essen. So ein ganz bodenständiger, netter Junge von nebenan. Von den Feuilletons wird er belächelt, sagt man, und vom Boulevard wird er geliebt. Warum ist denn das eigentlich so? Ja, also Leon Löwentraut, super jung noch, in Kaiserslautern geboren und schon eine absolute Marke. Und nein, nicht nur in Düsseldorf, sondern auf der ganzen Welt kennt man Leon Löwentraut schon. Er malt bunte, abstrakte Kunst mit vielen Gesichtern und Kringeln, meistens sehr dick aufgetragen, direkt aus der Tube auf die Leinwand. Kunst, die gefallen will von einem Künstler, der weiß, wie man sich in Szene setzt. Ja, also, er ist ein Wahl-Düsseldorfer sozusagen, der mit nur 21 Jahren, also vor 2 Jahren, einer der gefragtesten Künstler seiner Zeit ist, bei dem Kunst und Inszenierung nicht voneinander zu trennen sind. Und er sagt selber, das fand ich ganz, ganz sweet, er sei die Helene Fischer der Malerei, ja. Und er will Kunst in das Instagram-Zeitalter heben und weil er möchte halt Menschen Kunst zugänglich machen. So wie Helene irgendwie den Schlager wieder neu gedacht hat, will er halt irgendwie Kunst nochmal neu denken. Und ja, haltet euch fest, Leon Löwentrauts Bilder erzielen mittlerweile 5-stellige Beträge. Also schon ganz nice für so ein junges Alter. Woher hat er denn überhaupt seine Skills, kann man sich jetzt fragen. Denn wir haben jetzt 2 sehr tragende, kraftvolle Geschichten gehört, die ja mit sehr viel Leid verbunden waren und wo man dann denkt, ja, die haben ja sehr viel erlebt, das haben sie alles in ihrer Kunst verarbeitet. Muss das denn eigentlich so sein? Ja, also nein, sagen wir direkt. Also Leon geht es gut, er führt ein gutes Leben. Er hat keine schweren Unfälle gehabt, er hat eine tolle Kindheit gehabt. Seine Mutter Heike weckte das Interesse des Jungen ganz, ganz früh. Sie ist Krankenschwester und malte in ihrer Freizeit auf Leinwand. Und der kleine Leon hat sich das dann so angeguckt bei seiner Mutter und griff dann selbst zu Farbe und Pinsel. Und während andere Kinder in ganz jungen Jahren dann so Strichmännchen gemalt haben, ja, oder Himmel und Wiese und so eine Sonne oben links in die Ecke, ja, mit so Sonnenstrahlen, ja, so klassische Bilder, kennen wir wahrscheinlich alle.
Mache ich bis heute.
Ja, großartig. fiel seinen Eltern eben direkt auf, dass er so einen ganz eigenen, abstrakten Stil hatte. Ne? Könnte man auch erstmal noch ein bisschen schmunzeln und denken, ja, ein paar Kreise und ein bisschen, das sage ich dann auch irgendwie bei meinem Kind, so super abstrakter Stil. aber die Eltern haben einfach schon sehr, sehr früh sein Talent wahrgenommen. Er ging zu einer ganz normalen Schule in Karst, hat die auch abgeschlossen und hat sich immer nebenbei seinen Bildern schon gewidmet. Also hat ganz früh gemalt, Leinwände, die Eltern haben ihn machen lassen, haben das gefördert. Und er hatte dann einen sehr populären Auftritt 2015 und zwar bei TV Total, bei Stefan Raab. Großartig, müsst ihr euch auf YouTube angucken, unbedingt. Ich hatte wieder so einen totalen Stefan Raab-Moment einfach, hab mich totgelacht, großartig. In der Show ist er ja noch sehr, sehr jung, 15, 16 Jahre. Und so ein Bubi, ne, mit Gold, der hat wirklich eine Goldkette um, also eine riesengroße Goldkette. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Und der ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Ne? Ihr kennt ja Raab. Raab ist ja, also ich meine, ne, der ist ja da Freischnauze einfach. Und der Kleine, sehr bescheiden, ganz bodenständig, hat dann da mit Raab zusammen dieses Bild gemalt. Ein großartiger Prozess, 5 Minuten, 6 Minuten. So, und das hat Aufmerksamkeit auf jeden Fall gegeben. Und genau, er hat dann eben, ob jetzt Raab da jetzt groß zu beigetragen hat, weiß ich nicht, ne? Aber es war auf jeden Fall ein Moment, der viel zitiert wird, wo er einfach eine Präsenz bekommen hat, auch einfach so. Und dann einige Jahre später, er hat dann weiter angefangen, er hat die ersten kleineren Ausstellungen gemacht. Er wurde letztes Jahr im deutschen Forbes-Magazin zu den einflussreichsten Menschen unter 30 schon gewählt. Also nice, ja, mit einigen wichtigen anderen Charakteren. Und ja, er sagt selber, wie ich gerade schon gesagt habe, es sei irgendwie eine andere Zeit heute. Die Leute wollen irgendwie was anderes erleben. Kunst sei viel mehr als nur das still durchs Museum zu laufen. Und deswegen ist es ihm ganz wichtig, da auch so eine gewisse Show irgendwie mit reinzutragen, um diese Ausstellung herum. Und wenn man Löwentraut hört heute, dann weiß man, das bedeutet auch ein Stück weit Unterhaltungskunst und Feuerwerk und Raketen. Und er inszeniert seine Ausstellungen irgendwie. Letztes Jahr ist er zum Beispiel zu einer Ausstellung mit einem Bulldozer, also mit einem Bagger gefahren, wo er dann in der Schaufel quasi dorthin gefahren wurde. Ja, also alles irgendwie ein bisschen edgy, ein bisschen extravagant und auf seine eigene Art und Weise. Und er sagt auch, ne, auch wenn er jetzt nicht tragische Dinge in seinem Leben erlebt hat, meine Bilder erzählen von meinem Leben. Die Bilder polarisieren total. Sie irritieren und begeistern gleichzeitig, sind sehr expressionistisch, farbenfroh, abstrakte, elektrisierende Kunst mit sehr, sehr ausdrucksstarker Wirkung, kombiniert aber mit so einer coolen Lässigkeit, ne, so einer entspannten Lässigkeit. Und diese Eröffnungen werden von ihm immer total inszeniert und sind ja sehr spektakuläre Veranstaltungen. Sei es in New York war er schon, in Kopenhagen war er, in London oder St. Petersburg. Und seine Bilder sind meist bei den Preview-Partys schon ausverkauft. Also 5-stellige Beträge schon, ne? Mit 21 einer der renommiertesten Künstler schon. Und auch da wieder eine kleine Verbindung zu Basquiat. Er ist selber großer Fan von Basquiat gewesen und ist das. Nicht gewesen, krass. Er ist das immer noch. Ja. Und er hat auch nie eine Kunstakademie besucht. Und als du das gerade so ein bisschen erwähnt hast, musste ich schmunzeln, weil auch er sagt zum Beispiel, man geht auf eine Kunstakademie oder macht ein Studium, um bestimmte Techniken zu erlernen, ja, die man noch nicht kennt. Und er sagte halt, er hat eine Grundtechnik als Talent mitbekommen, die er dann einfach ja so autodidaktisch sozusagen weiter gefördert und entwickelt hat. Mhm. Also auch nochmal eine sehr interessante Parallele. Leon ist super bodenständig. Er sagt, er malt in erster Linie für sich. So, er wirkt total bescheiden, ist super zufrieden. Auch wenn man ihn so in den Dokumentationen sieht, wirklich super bescheiden, ganz entspannter junger Mann, der einfach sagt, so, er ist dann nur zufrieden, wenn ihm sein Gemälde gefällt. Er findet das super, so eine Wertschätzung des Publikums, weil man natürlich denken könnte, der inszeniert das alles, der braucht das so. Und er sagt, nö, er macht das einfach, weil das zeitgemäßer ist mit dieser Inszenierung. Aber dass das Publikum seine Kunst mag, das ist so wie das i-Tüpfelchen für ihn, aber dafür macht er das nicht, ne? Auch ganz interessant. Also, ne, aus welcher intrinsischen Motivation heraus macht man etwas überhaupt? Kunst ist für ihn also viel wichtiger als der Künstler selbst. Und daher möchte er eben auch, ja, seine Bilder sind sozusagen Helden für ihn, ne? Also seinen Bildern gibt er sozusagen die Bühne. Und er sagt, Kunst bedeutet für mich Freiheit. Kunst hat damit die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden und somit etwas zu bewegen. Und das fand ich sehr, sehr schön, diesen Satz. Also wenn es um Freiheit geht, denn er sagt auch, was er braucht für seinen Schaffensprozess und für seine Malerei, ist eigentlich ist absolute Freiheit im Kopf. Also er spricht immer wieder davon, er kann wirklich sich nur ausdrücken während des Prozesses, wenn er frei im Kopf ist. Und er arbeitet ganz viel nachts und er sagt, wenn er merkt, dass irgendwas da ist, was ihn bremst, was ihm im Kopf rumschwirrt, wenn er 1000 Sachen hat, 1000 Termine, dann kann er nicht arbeiten. Also schon sehr reflektiert, ne? Super jung und irgendwie, dass er sich da sagt, nö, ich brauche Freiheit im Kopf. Und das fand ich sehr, sehr schön. Auch eins meiner Learnings tatsächlich, diese Freiheit im Kopf zu haben, wenn man wirklich schlaue Dinge machen will, wenn man Schaffensprozesse einfach starten will. So. Also wie arbeitet er? Also Löwentraut kombiniert Farben und Formen in einer gestischen Wildnis, wird oft gesagt. Dieser Aktivismus, wie er durch Action Painting zum Ausdruck kommt, das kennen wir von Pollock zum Beispiel, der war ja auch so ein Action Painting Künstler, spielt eben während dieses Kreativprozesses eine wichtige Rolle. Er ist nicht nur von Basquiat inspiriert, auch von Picasso und Matisse. Also schon, er hat sich schon die großen Vorbilder gesucht, ne? Und er sucht auch immer wieder so nach diesem Freiheitsbegriff in seinen Gemälden. Er arbeitet am liebsten am Boden, also richtig so mit körperlicher Anstrengung, fast wie vor Wut, mit lauter Musik, Rap, Classic, Soul, habe ich vorhin ja schon genannt, genau. Und auch wenn seine Werke ja sehr, sehr hoch gehandelt werden, gibt es auch was fürs kleine Portemonnaie. Also junge Kunstsammler, aufgepasst, ja, Leon Löwentraut macht nämlich auch Bilder mit so Kohlezeichnungen quasi. Die sehen dann auch aus wie seine Werke, aber sind halt in Schwarz-Weiß und die gibt es im Schnitt so bei 10.000 Euro. Also, kleines Portemonnaie sozusagen, ne? Von daher, also für junge Sammler Zeichnungen eben in demselben Look. Genau. Und er setzt sich auch ein, das finde ich schön, für gemeinnützige Projekte. Er hat etwas sehr Nachhaltiges geschaffen, und zwar für ein Projekt, das nennt sich Art for Global Goals. Da geht es um die 17 Sustainable Development Goals und ein Projekt, was auch von der UNESCO unterstützt ist. Und er hat eben diese 17 Goals künstlerisch gemalt und die werden 2030 gezeigt. Und da setzt er sich eben auch für ein, ne, dass irgendwie diese 17 Ziele, die dann allen Menschen auf unserem Planeten helfen, in Würde zu leben. Dabei geht es ja bei den 17 Entwicklungszielen sozusagen, wie Armut, Hochschulbildung, Frieden und Gerechtigkeit, die hat er einfach nochmal inszeniert. Und das finde ich toll, dass er sich auch für solche Themen einfach einsetzt. Und er ist und bleibt herzlich, eloquent, offen, irgendwie ein ganz besonderer Künstler unserer Zeit, der sehr expressionistisch auch arbeitet, ne? Und ja, eben ganz klar auch sagt, Kunst ist nicht nur für einen elitären Kreis an Menschen, sondern er bringt so ein bisschen, und das sagen tatsächlich Kritiker und auch Kuratoren und Galeristen, er bringt so ein bisschen den Rock'n'Roll zurück in die Museen. Und er ist selber sehr heimatverbunden, finde ich ja ganz toll. Er sagt, keine Stadt kann mit Düsseldorf mithalten hier. und jetzt genau in der letzten Woche, ich weiß nicht, wer von euch Düsseldorfer ist und wer das gesehen hat, aber es gab bis gestern Abend Löwentrauts spektakuläre Lichtkunst-Performance am Rheinturm. Hast du es gesehen?
Nee.
Ach Mann, da hast du echt was verpasst. Richtig großartig.
Man geht doch nicht raus im Moment.
Ach, der Rheinturm ist halt erstrahlt worden, also erstrahlt, wie sagen wir. Auf jeden Fall mit Zeichnungen von ihm, also die gemalt wurden quasi. Es waren schwarz-weiß Fotografien von Kindern zwischen 9 und 16, die entstanden sind bei der Fragestellung, was bedeutet Zukunft für dich? Wurden die Kinder fotografiert und er hat die dann übermalt sozusagen, und die wurden so auf den Turm beleuchtet. Und es war ein Projekt, ein Corona-Projekt sozusagen, wo man gesagt hat, hey Leute, kümmert euch um die Zukunft dieser Kinder. Ne? Also kommt mal jetzt hier aus dem Puschen, macht mal Pläne. Und das hat er eben gemacht, das hat er unterstützt. Und das gab es im Endeffekt, diese Illuminierung eben auch wieder Kunst für jeden zugänglich zu machen. Ne? Jeder konnte das sehen. Und ein Projekt, das eben gerade in dieser Zeit so ein bisschen Hoffnung macht, in dieser Pandemiezeit. Und irgendwie finde ich, davon brauchen wir sowieso mehr. Also das finde ich schön, dass er sich einsetzt. Ich finde es schön, dass er Leichtigkeit reinbringt. Ich finde es gut, dass er keine Drogenkarriere hat. Das weiß ich natürlich nicht, aber zumindest wird darüber nicht gesprochen.
Ja.
Und ein wahnsinnig talentierter junger Mann ist, der ja einfach ganz, ganz viel mitbringt und es wirklich faszinierend ist, wie in so kurzer Zeit er eine so große Bühne auch bekommen hat. Genau.
Ja, wow. Also bei der Selbstbeschreibung mit Helene Fischer und Oberkassel, da wäre ich normalerweise, hätte ich mir das nicht gedacht, okay, in diesen Raum hier des Museums muss ich gehen und mir das ansehen. Deshalb danke, dass du mich da nochmal abgeholt hast. Spannend auch, welche Parallelen es einmal zu Basquiat schon gab. Ich weiß auch nicht, dafür fehlt mir wieder die Ahnung vom Malen so wirklich, ob das halt auch leichter geht, wenn man auf die Art und Weise malt, dass man nichts an die Kunstakademie muss. Man lernt da ja auch viel Theoretisches und so, ne? Das geht ja über das rein Handwerkliche voraus, aber ich dachte mir dabei halt auch, also die Krone von Basquiat könnte ich auch noch malen. Ne?
Ja,
weil so ist halt simpel, genau. So ein Salvador Dali, da könnte ich jetzt 15 Jahre lang dran arbeiten und würde es immer noch nur sehr bescheiden hinbekommen, glaube ich.
Schwierig.
Ne? Aber ich glaube halt auch, dass gerade so bekannte große Leute wie Löwentraut oder wie Basquiat halt eben, die können ja handwerklich auch richtig was und haben dann aber halt ihren Stil gefunden. Daran schloss das jetzt das dann super an. Ich habe auch ganz viele Parallelen zu Keith Haring tatsächlich gefunden und finde auch, wenn man hier in so einer Reihe steht mit tragischen Lebensgeschichten, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gebracht hast. Du brauchst keine tragische Geschichte, um großartig zu sein. Ja, man sollte bloß nicht den Fehler machen, irgendwie zu meinen, einem würde da was fehlen. Nur, ja, weil man das nicht muss, das kommt ja immer, jeder startet woanders im Leben und wir wissen auch alle nicht, was der Morgen für uns bringt ne? und wie es dann irgendwie weitergeht und es kommt ja immer nur darauf an, was du daraus machst und wo
total.
Du halt von da aus hinkommst. Ne? Also bei Rappern gibt es auch, also Hip-Hop erzählt ja immer so eine Rags-to-Riches-Geschichte. Ne, vom Tellerwäscher zum Millionär und wer nicht genug Rags hatte, der sehnt sich dann auch quasi danach vielleicht so ein bisschen, ja. Manche wollen dann Gangster werden, um Gangster-Rapper sein zu können oder sowas.
Genau.
Und dann wird's halt öfter, es gab mal diese Comedy-Sketches, when keeping it real goes wrong. Und diesen Fehler sollte man auf jeden Fall nicht machen, dann zu versuchen, das Drama auch noch nachholen zu wollen. Dann findet man doch lieber andere Arten, sich zu inszenieren, ja. Um halt nicht, dann gehört halt nicht die tragische, bei ihm nicht die tragische Geschichte zu seiner Story, aber er kreiert halt eben andere Geschichten und macht anders auf sich aufmerksam.
Absolut. Und was ich auch vielleicht noch da ergänzend oder auch das Klischee, was wir im Kopf haben. Ich habe letztes Jahr eine ganz talentierte Künstlerin hier auch in Düsseldorf kennengelernt, die auch wahnsinnig faszinierende Bilder malt. Und dann habe ich davon jemandem erzählt und der antwortete, das schafft die doch nur, wenn die Drogen nimmt. Also diese Verbindung, so nach dem Motto, das waren ja so extreme Bilder, die kann man doch nur, wenn man auf Drogen ist oder Alkohol getrunken hat. Und auch, also trifft das ja genauso, ne? Also so ein bisschen, dass man das immer damit in Verbindung bringt. Und das war eben da auch nicht der Fall. Also, ne, und das finde ich schon, sich da auch ein bisschen von entfernen, von dieser totalen Stereotypisierung auch, ne? Also das eine muss nicht mit dem anderen und andersrum genauso. Also, aber wir haben ja noch eine Person mitgebracht. Ich habe allerdings meine Learnings auch noch von Leon hier. Die hatte ich ja schon eingeflossen kurz, aber nochmal um das abzurunden. Ein erfolgreicher Prozess entsteht durch Freiheit im Kopf. Ganz, ganz wichtig, ja. Im Schaffensprozess gehört eben der Fokus der Freiheit im Kopf. Wenn das nicht gegeben ist, wird der Ausdruck getrübt. Ja, egal, welche geilen Konzepte du denkst, die du schreiben kannst, wenn du nicht frei bist dafür im Kopf, dann bringst du da nur 50% irgendwie aufs Papier. Vertraue auf dein Können und deine Leidenschaft. Ja, auch da wieder die Parallele zu Basquiat. Man kann auch ohne Studium seinen eigenen Weg finden. Auch ganz wichtig, ne? Von daher vertraue eben auf dein Können und weiß, also sei dir auch bewusst, was für ein Können du hast, ja? Also frag dich mal. Fragt ihr euch mal da zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid, was könnt ihr denn richtig gut? Und ich meine damit nicht, was wünscht ihr euch, was ihr können wollt, sondern was könnt ihr? Was ist eure Leidenschaft? Worin seid ihr gut? Fragt doch einfach mal eure Leute, ja?
Mhm.
Das ist geil, also das mal zu machen und daran dann da auch dran rein zu vertrauen einfach, genau. Ja, noch jemand mit großer Leidenschaft hast du uns jetzt aber abschließend noch mitgebracht.
Keith Haring, genau.
Yes, Keith Haring, oh Gott.
Ein paar Klischees sind dabei, aber es wird auf jeden Fall, verspreche ich schon mal hier bestimmt, eine der spannendsten Geschichten, die wir heute hatten, obwohl die alle schon Knaller waren. Bevor irgendwas, wir wollen das Thema Teamwork heute auch noch ein bisschen mitnehmen, das ja bei uns auch immer wieder ganz wichtig ist und heute haben wir so viel mit Solokünstlern zu tun. Dabei helfen uns unsere Partner von Zipgate. Da wollen wir jetzt nochmal kurz reinhören. Dieses Gespräch läuft ja jetzt schon seit einigen Wochen und wir schalten kurz in das Gespräch rein.
Bei Zipgate gibt es ja keine Abteilung. Man arbeitet, wenn ich es richtig verstehe, in gemischten Gruppen an konkreten Projekten. Innerhalb dieser Projekte stelle ich mir das dann so ähnlich vom Vibe her vor wie in einem Startup mit zum Beispiel 15 Mitarbeitenden, auch wenn ihr insgesamt mehr als 200 Leute seid. Die Mitarbeitenden derselben Profession sind aber dann zusätzlich in einer Fachbereich-Community miteinander verbunden. Was bedeutet das jetzt konkret? Welchen konkreten Unterschied hat euer System zu einer herkömmlicheren Organisation und vor allem, welche Vorteile bringt es mit sich, so zu arbeiten, wie ihr es tut?
Genau. Wir haben Teams und eben auch Communities. Die Teams, die bauen wir so auf, dass im besten Fall alles, was das Team an Skills braucht, direkt im Team auch sitzt. Der Vorteil davon ist, dass alles viel schneller und pragmatischer passieren kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn morgens im Stand-up ein Entwickler sagt, dass er irgendwelche Fragen hat, wenn es um die UX irgendeiner Story geht zum Beispiel. Und dann gibt es eben einen UXer oder mehrere im Team und dann sagt einer von denen, ah, alles klar, Moment, ich komme mal eben 2 Stunden mit zu dir und wir pairen das eben. Und dann lösen die das direkt gemeinsam. In einer klassischen Struktur dagegen hätte wahrscheinlich die UX-Abteilung irgendwas vorbereitet. Das hätte dann die Entwicklungsabteilung gemacht und hätte das wahrscheinlich auch irgendwie zurechtgebogen und sich verschiedene Fragen einfach nicht gefragt, sondern irgendwas angenommen. Und am Ende wäre wahrscheinlich auch irgendwas dabei rausgekommen. Und vielleicht ist das dann allerdings ein bisschen krumm und schief und nicht so, wie es gedacht war. Und warum das vielleicht ein bisschen krumm und schief ist, das liegt daran, dass bei Übergaben generell oft etwas entsteht, was man im Lean Waste nennt. Und das ist Verschwendung. Waste ist Verschwendung und das versuchen wir zu vermeiden. Bei Übergaben, wie diesen, die ich gerade beschrieben habe, geht immer irgendwie Wissen verloren, egal wie gut man sie macht. Und wenn man alles, was man braucht, in einem Team hat, reduzieren sich eben die Übergaben und die abhängigkeitsbedingten Verzögerungen gleich mit. Man wartet einfach viel weniger auf andere und aufeinander. Warten ist übrigens auch eine Art von Waste. Das ist alles Verschwendung, das wollen wir alles nicht haben. In den Communities dagegen werden dann Dinge besprochen, die zum Beispiel für alle Entwickler bei Zipgate wichtig sind oder für alle UXer oder alle Leute, die sich mit der Kommunikation beschäftigen. Da ist die Perspektive bzw. die Flughöhe sozusagen ist eine andere bei diesen Themen. Das sind Themen, die sich weniger auf die konkreten Projekte der Teams beziehen, sondern relevant sind für die ganze Firma. Ein Beispiel, das klingt jetzt vielleicht banal, ist es aber gar nicht, ist, ob wir bei Zipgate unsere Kunden siezen oder duzen wollen. Darüber haben sich unsere Kommunikateure schon eine wahnsinnige Menge Gedanken gemacht. Und wenn dann plötzlich zum Beispiel irgendein Unterprodukt oder irgendein Testprodukt oder so seine Kunden plötzlich duzen statt siezen will oder umgekehrt, dann quatscht da mal einer mit den Experten, also den Kommunikateuren in dem Fall, weil die sich darüber eben schon viele Gedanken gemacht haben. Und auch hier versuchen wir dann eben wieder, die Leute, die in die Entscheidungen mit einzubeziehen, die am meisten Ahnung von der entsprechenden Materie haben.
Cool. Ich kenne das Thema so ein bisschen in Grundzügen, dadurch, dass ich Zeit meines Lebens Musikjournalismus gemacht habe, irgendwann Manera Media gegründet und jetzt mit Philipp The Ambition gründen durfte. Und da habe es dann da ja halt mit so einem Wachstum und Skalierung zu tun, wo man dann irgendwann mal bei 30 Mitarbeitern ankommt. Ne? Und dann hat man langsam Abteilungen und da muss man gucken, dass die gut zusammenarbeiten und dass nicht der eine nicht mehr weiß, was der andere macht oder dass vielleicht Waste entsteht. Mhm. Ich kenne es nicht, wenn es so ganz groß ist. Mhm. Ne? Ich kann mir aber vorstellen oder weiß es von anderen Leuten und höre das von anderen Leuten, wenn du natürlich in so einem Riesenunternehmen arbeitest, wo hunderte, tausende Menschen irgendwie arbeiten, dann ist das eine extrem große Fragestellung. Wie kann man eigentlich wieder dahin kommen, so ähnlich effizient zusammenzuarbeiten wie das 5-Leute-Startup, wo jeder weiß, was der andere tut und sich einbauen kann?
Ja, so. Ich glaube, die Zauberwörter sind hier Selbstverantwortung und Skills. Und ich glaube, wenn man da viel Zeit rein investiert am Anfang, kann man sich nach hinten raus sehr viel Waste sparen. Mhm. Und das ist was, was, glaube ich, viele noch nicht gut machen einfach, was viele Große schon angegangen sind mittlerweile auch und das gut machen. Aber ich glaube oder weiß auch aus den Transformationsprozessen, die ich selber mitgemacht habe in vielen Unternehmungen, dass das mit Skills zu tun hat, also wirklich zu wissen, wo setze ich wen ein. Das, was auch gerade Zipgate ganz stark fokussiert, ja auch in den Teams, um da diesen Waste, wie Sie sagen, zu vermeiden. Und das andere ist einfach Eigenverantwortung zu lehren, also Selbstverantwortung. Und das ist, glaube ich, immer noch ein Riesenthema, weil wir immer noch sehr hierarchisch alle aufgebaut sind in den Organisationen. Und da einfach hinzukommen, Vertrauen aufzubauen in Teams, Eigenverantwortung zu lehren. Und auch mit der Konsequenz, ne? Also nicht nur, ich gebe dir mal kurz eine Eigenverantwortung und dann am Ende bin ich doch wieder der Entscheider,
ja, ja,
sondern wirklich so eine konsequente Eigenverantwortung auch. Und dann dieser Austausch in diesen Skill-Bereichen, also Communities hat sie es ja genannt. Das ist halt dann auch essentiell, um sich Wissen anzueignen wieder und die wiederum oder das Wissen wieder mit in die Teams zu nehmen.
Cool, man merkt, dass du da genau in deinem beruflichen Element auch bist und dich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigt hast. Eigenverantwortung, ja, stimmt, das kann ich auch nachvollziehen, das war uns auch immer sehr wichtig und ist auch einfach immer ein großes Thema, wo man auch sehr vorsichtig sein muss, wenn man irgendwo eine Führungsrolle hat, dass man die dann nicht auch wieder kaputt macht, indem man erst antäuscht und dann am Ende es aber doch so haben will, wie man es eigentlich haben wollte oder es kaputt kontrolliert und so weiter. Zurück in die Welt der Kunst. Ich lasse euch noch kurz, ich will euch aber hier nicht aus dem Zipgate-Blog entlassen, ohne nochmal darauf hinzuweisen. Zipgate hat ja die ganzen, ja, deren Business-Learnings, durch die die selber bekannt und legendär auch geworden sind, in einem Buch verfasst und das könnt ihr als Learnings-Hörer kostenlos bekommen, wenn ihr auf zipgate.de/learnings-podcast geht. Da könnt ihr alles nachlesen, ansonsten könnt ihr es hier hören, denn wir führen das Gespräch über die nächsten Wochen natürlich weiter. Zurück in die Welt der Kunst. Keith Haring, One More Thing heute. Keith Haring. Aus meinen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber aus meinen Jugenderinnerungen habe ich so das Gefühl, dass der popkulturell schon überpräsent war. Ja, so gefühlt war seine Kunst auf jeder Kaffeetasse. Jeder hat seine Strichmännchen mit diesen Action-Figuren, diese Bewegung, die da so reingemalt war und so irgendwie dann immer überall vor Augen gehabt. Er hat auch Modekollektionen, gibt's von ihm mit Adidas, Lacoste, Supreme, Reebok und so weiter und so fort. Ich hatte sogar Keith Haring Bettwäsche, als ich jung war.
Und ich sag dir was, wir auch. Wie geil ist das denn? Bei uns zu Hause wirklich, also meine Eltern auch super irgendwie designaffin und so. Meine Mutter hat sogar, wir hatten so einen Vorhang irgendwo und dann haben die so Keith Haring Figuren gemacht und die ausgeschnitten und dann gab es so auf dem, ja, Kissen, stimmt, genäht oder so irgendwo drauf. Also Keith Haring überall, voll, meine Jugend, meine Kindheit.
Ja, krass, okay. Ja. Eine ganze Generation ist in Keith Haring Bettwäsche groß geworden. Ich auf jeden Fall auch. Und jetzt, am Anfang dachte ich auch noch so, ja, und seine Kunst ist irgendwie auch so niedlich, die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie das Wartezimmer beim Kinderarzt oder so. Okay. Ich kam aber jetzt auf ihn, dass ich mich mit ihm beschäftigen wollte, halt, weil es so schön zusammenpasste, weil er eben in demselben New York unterwegs war wie Basquiat oder Freddy, von dem wir schon gehört haben und weil das alles an die Street Art Folge so anschließt. Und ich muss sagen, ich habe mich da in vielen mit meinen Eindrücken erstmal getäuscht. Ich bin sehr froh, dass ich mich da mehr mit beschäftigen konnte, denn hinter seiner Kunst steckt sehr viel mehr als vielleicht das Design, was man auf seiner Bettwäsche irgendwo gefunden hat. Ganz kurz biografisch. Keith Haring wuchs in Pennsylvania als Sohn eines Amateur-Cartoonisten auf. Seine Familie war ansonsten sehr religiös und sehr konservativ. Auf die Frage, wie Keith als Kind war, antwortete seine Schwester, "He was always drawing." Natürlich, was auch sonst. Daraus hat sie später sogar ein Kinderbuch gemacht. Das habe ich auch mal bestellt für meine Töchter, über den Keith, der immer gemalt hat. Er selbst hat sich mal beschrieben als unsicherer Nerd in seiner Jugend, wusste aber schon immer, wo er hin will. In der dritten Klasse schrieb er auf einen Zettel, ich weiß nicht, ob das ein Aufsatz war oder so, aber sein Vater holt das in einer Doku, in einer BBC-Doku, alle Links wie immer auf learnings.de, zieht er diesen Zettel raus und liest davor, wenn ich groß bin, wäre ich gerne Künstler in Paris. Okay, Keith arbeitete erstmal als Zeitungsausträger, las auch viel Zeitung und war durch die Zeit, wir haben es schon gehört, Vietnam-Bürgerrechtsbewegung, sehr stark politisiert. Und er fühlte sich in seiner konservativen Umgebung nicht wohl. Beim Talentwettbewerb im Kirchencamp, Eltern sehr religiös, ne, kletterte er mal aus einer selbstgebastelten Papptorte und tanzte als weibliche Stripperin. Spoiler, er hat nicht gewonnen. Als Jugendlicher schloss er sich dann den Jesus People an, die Hippie-Kultur als christliche Gemeinschaft remixten, weil er generell auch einfach fasziniert war von Gegenkultur. Experimentierte auch mit Angel Dust und LSD. Du hast ja hier mehr Drogen in der Folge noch gewünscht, damit wir wieder in alle Künstlerklischees verfallen können. Und schließlich entschied er, ich muss nach New York, denn da geht die Party ab. Ich will einfach intensiver leben, als ich es hier kann. Ich will alles mitbekommen und er wollte Sex mit Männern. Das gehörte auch mit dazu. Insgesamt wegen seiner Sexualität, aber auch wegen vielen anderen Dingen, fühlte er sich da in Pennsylvania nicht wohl. In New York zu leben hatte den Vorteil, dass die Stadt so billig war, dass man mit wenig Arbeit die Miete zahlen konnte und dann Zeit für Kunst hatte. Das haben wir ja schon gehört. Man musste da mit Kleinigkeiten leben, wie dass man halt vor der Tür die Spritzen vom Bürgersteig fegen muss und es ab und zu mal brennt in der Nachbarschaft. Aber es war halt eben auch günstig. Und in dieser BBC-Doku, die heißt übrigens Keith Haring, Street Art Boy, fällt dann noch der Satz, New York sei 1978 eine einzige Orgie gewesen. Da wurde in dem Fall vor allem aus der Schwulenszene berichtet. Keith lebte im East Village. Er begann dann auf Schwulenpartys zu gehen und berichtete auch von so Hinterräumen, in denen man problemlos mit Fremden Sex haben konnte und hat sich da ausgelebt und eine Menge Spaß gehabt. Außerdem hat er Commercial Art studiert. Seine Einflüsse waren dabei der belgische Maler Pierre Alechinski. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, wie immer bei Learnings, bei dem ihm der Einsatz von Schrift und Figuren gefiel. Er hatte was von ihm in Pittsburgh mal gesehen und seine eigene Malerei auch ein Stück weit darin wiedergefunden. Das hat mich dann auch an den Kollegen Löwentraut so ein bisschen irgendwie vielleicht miterinnert, ja, wo du ja gesagt hattest, der hat als Kind schon irgendwie so in diese Richtung gemalt und sowas halt bei Keith auch, der hat das dann gesehen und sich gedacht, krass, mit sowas kann man erfolgreich werden, dann sehe ich halt für mich auch eine Gelegenheit. Das ist ja immer so ein ganz wichtiger Moment in der Geschichte von Leuten, dass die so merken, wow, so wie du auch gesagt hast, frag doch andere Leute, was kannst du, worin bist du gut, ja, und er wusste ja schon immer, dass er viel gemalt hat und hat dann dazu aber noch gesehen, mit dem Stil, den ich hier habe, sind andere Leute erfolgreich. Außerdem war er inspiriert von dem Bildhauer und Verhüllungskünstler Christo, wird man ja auch kennen. Von Christo feierte er die Idee, die Öffentlichkeit in die Kunst mit einzubeziehen. Und das war für Keith Haring immer auch ganz wichtig. Zu guter Letzt war er fasziniert von Graffiti. Er erkannte die Tags in den U-Bahnen als Kalligrafie, also nicht nur Schmiererei, sondern das ist Kalligrafie. Und er fand das wahnsinnig interessant. Und er war fasziniert von dieser Energie, die in der Stadt war und die in Graffiti einfach drin steckte. Und in dieser Zeit prallte halt eben der Widerspruch, über den wir gesprochen haben, Graffiti und Rap von Uptown, traf so zusammen mit Punk und New Wave aus und der Kunstszene aus Downtown, wo Keith lebte. Und so. Und für Keith wurde durch Graffiti schlussendlich dann auch klar, was er machen wollte. Er entwickelte dann die Figuren, mit denen er anschließend berühmt wurde und die wir auf unserer Bettwäsche damals hatte. Er brach sein Studium dann ab, weil er das Gefühl hatte, warum soll ich mich mit anderen, der Kunst anderer Leute weiter beschäftigen, wenn ich doch weiß, was ich machen möchte. Und hatte dann auch bald seine erste Ausstellung. Sein Aussteller, ein Kunsthändler übrigens auch ein witziger Typ, der ist mal ins MoMA reingegangen, einfach war im MoMA und hat mit einer Sprühdose Kill Lies All auf einen Picasso gesprüht. Er wollte eigentlich All Lies Kill schreiben, aber war wohl zu aufgeregt. Auf jeden Fall wollte er gegen den Vietnamkrieg protestieren. Hatte mal eben das Peace gecrossed, wie man so sagt in der Graffiti-Szene, mal eben den Picasso übermalt. Okay, ja, und der hat dann die erste Keith Haring-Ausstellung gemacht. Fab Five Freddy, der mit Keith Haring auch befreundet war, sagt in der BBC-Doku über Graffiti, wir waren es satt, immer nur Werbung im Gesicht zu haben in New York. Wir wollten den Leuten stattdessen unseren Namen vors Gesicht halten. Und diese Einstellung und der Bezug zu Werbung war bei Keith Haring auch noch wichtig. Denn wenn in der U-Bahn in New York ein Plakatplatz nicht gebucht war, blieb die Fläche schwarz. Und er hatte irgendwann die Idee, darauf zu malen. Denn es gab eine Menge dieser freien schwarzen Flächen, denn New York ging es ja gerade nicht so gut wirtschaftlich, also gab es eine Menge freie Werbeflächen und er begann darauf mit Kreide zu malen. Dosen zu benutzen, kam ihm laut dieser Doku, wäre ihm wie Cultural Appropriation vorgekommen, denn er war ja jetzt weiß und kam von woanders her und Graffiti wurde halt vor allem von Puerto Ricanern und Schwarzen betrieben und war von ihnen erfunden worden und er entschied sich dann für die Kreide. Er hatte eine Menge Arbeit damit, denn um bei zehntausenden Zügen, die da täglich durch die Gegend fahren oder Fahrten am Tag, aufzufallen, muss man schon eine Menge tun. Und er malte dann auch mehrere hundert am Tag und malte überall das berühmte Baby von ihm zum Beispiel hin und UFOs und alle mögliche immer wiederkehrende Elemente, die er verschieden zusammensetzte, und war dann den ganzen Tag in der U-Bahn unterwegs. Und das konnte er auch so öffentlich machen. Mit der Kreide ist ja auch noch ein bisschen was anderes, als jetzt einen Zug von oben bis unten mit Lackdosen voll zu tackern. Dadurch kam er mit Leuten ins Gespräch. Er wurde halt gefragt, was machen Sie denn da, konnte sich mit denen austauschen. Vielleicht ein bisschen was er von Christo auch mitgenommen hat, die Leute einzubeziehen. Gleichzeitig hat er immer auch ans Marketing gedacht. Er beauftragte einen Fotografen, Fotos von allen seiner Bilder zu machen, und er wurde schließlich stadtbekannt. Und das Spannende ist halt, während alle ernst genommen werden wollten und in schicke Galerien rein wollten, wollte er maximale Sichtbarkeit für seine Kunst und auch für die politische Message, die immer wieder in seinen Bildern drinsteckte. Und die wollte er eben an so viele Leute wie möglich bringen. Zum Beispiel bei einer Demonstration gegen Atomwaffen. Die Generation hat es auch nicht einfach, vielleicht ähnlich wie wir heute, vielleicht noch schwerer. Damals kam der ehemalige Schauspieler Nixon an die Macht und alle dachten sich, oh mein Gott, der Freak fängt garantiert einen Atomkrieg mit Russland an. Und davor hatte man Angst, und bei so einer Anti-Atom-Waffen-Demo druckte Keith Haring 20.000 Plakate mit einem Protestbild von ihm auf eigene Kosten aus und verteilte es an die Menschen. Ja, quasi eine Marketingmaßnahme, aber halt eben auch vor allem politischer Aktivismus. Denn er hat sich ja nicht gedacht, hier sind meine Käufer, sondern er hatte halt eine Message, und er wollte, wenn 20.000 Leute die Plakate mitnehmen und die irgendwo aufhängen, ne, so kann man do the math, würde der Engländer sagen, dann kann man sich ja vorstellen, wie viele Leute man erreichen kann. Schließlich fingen die Leute dann sogar an, Keith Harings Kunst zu kaufen. Die erste Vernissage von ihm wurde ein großes Ereignis, weil er auch viele Leute aus der Hip-Hop-Szene einlud. Da waren da sogar Menschen, die nicht weiß waren. Wow, da wurde bis morgens gefeiert. Es war einfach riesig, super voll, eine große Party, und es wurde für eine Viertelmillion Dollar Bilder verkauft. Und Keith Haring wurde ein großer Star, ein richtiger Pop-Rockstar. Er war weltweit unterwegs. Er begann riesige Murals zu malen, jetzt dann auch doch mit Dosen, und malte immer und oft vor Menschen, sodass das immer ein Happening war. Auch ein bisschen Gegenteil zu Basquiat, denn der verschwand ja irgendwann mit seiner Kunst im Museum. Seymour hatte er dann beerdigt irgendwann und Seymour's Dad geschrieben und dann das eingestellt. Und Keith Haring ging halt immer weiter raus, auch unbezahlt, selbst da, wo er es vielleicht nicht mehr musste. Andy Warhols Ansatz, Kunst zu Popkultur zu machen, hatte da auch einen Einfluss auf ihn, und der eröffnete irgendwann den sogenannten Pop-Shop, wo er anstatt, und auch da musste ich jetzt gerade kurz an Löwentraut denken, aber ich glaube, bei Keith Haring waren die Bilder noch günstiger als 10.000 Euro, anstatt teure Gemälde zu verkaufen, verkaufte er im Pop-Shop seine Bilder günstig auf Buttons, auf T-Shirts, auf Taschen, vielleicht auch auf Bettwäsche, man weiß es nicht. Viel Geld machte er damit nicht, aber er demokratisierte seine Kunst und erreichte maximale Verbreitung. Er malte auch immer weiter die U-Bahn-Werbeflächen, selbst da, wo er schon ein Star war, gerade da, wo er es nicht mehr nötig hatte. Er malte auch massenhaft Bilder. Er malte vor laufenden Kameras auf die Berliner Mauer. Er malte ein Riesenbild mit 1000 Kindern aus den armen Stadtteilen New Yorks. Viele kamen bei der Aktion zum ersten Mal aus ihren Stadtteilen raus, und er ließ sie da Statements auch drauf malen in dieses riesengroße Kunstwerk. Oder er malte zum Beispiel mal, als die Crackwelle dann in New York begann, auf den Highway in Leuchtfarben ein großes bekanntes, sah aus wie ein Werbeplakat, wo halt Crack is Whack drauf stand. So. Und ja, obwohl er jetzt auch so viele korrekte und gute politische Aktionen gemacht hat, hat er immer diesen Vorwurf des Sellouts gegen sich. Ja, dass das jetzt irgendwie nicht hohe Kunst sei, weil es halt eben Pop war, weil es halt populäre Kultur war, was er da gemacht hat. Und das war ja damals noch neu. Und es frustrierte ihn einfach, dass die Leute die Idee dahinter nicht verstanden. Denn seine Idee war, Art is for everybody. Und seiner Meinung nach war das demokratisch und nicht kommerziell. Dann tauchte AIDS auf und änderte vieles. Zuerst in der homosexuellen, in der schwulen Szene. AIDS tötete Menschen in kurzer Zeit. Das war ein kompletter Schock damals. Also nochmal auch wieder was anderes als Covid-19 heute. Und es war auch ein soziales Stigma, einfach AIDS zu haben. Ja, also da war einfach dann irgendwie alles vorbei, wenn du es gekriegt hast. Und die konnten in ihrem Bekanntenkreis halt zugucken, wie, die haben sich mal gefragt, wer wird der Nächste sein. Ja, es ging quasi nur noch darum, wer wird wohl als Nächster sterben. Also echt unglaublich, von heute auf morgen aus dem Nichts, von totaler Lebensfreude und das Leben in vollen Zügen genießen, schlägt das dann halt eben so um. Und eines Tages bekam auch Keith Haring Atemprobleme und entdeckte dann so einen dunklen Fleck an seinem Bein, ließ sich untersuchen und hatte tatsächlich AIDS, was ein sicheres Todesurteil war. Er reagierte darauf, indem er mehr denn je malte. In Clubs, auf Wänden, mal auf einem Zeppelin. Er reiste weiter um die Welt, noch mehr als vorher vielleicht. Er machte seine Krankheit auch bekannt, obwohl es ein soziales Stigma war. Selten, gerade für einen Star, sowas zu machen. Und er begann auch seine Kunst zu nutzen, um auf AIDS aufmerksam zu machen und Aufklärungsarbeit zu betreiben. Denn das war ja damals wichtig. Man musste erstmal verstehen, wie funktioniert diese Krankheit eigentlich und wie kann man sich davor schützen, die zu bekommen. Und wie bekommt man die vielleicht auch nicht? Und all die Sachen, die wir heute über HIV wissen, was man damals alles nicht wusste, da wurde das noch als Schwulenkrebs bezeichnet. Und weiter war man mit dem Erkenntnisstand auch noch nicht. Keith Haring gründete die Keith Haring Foundation, die auch über seinen Tod hinaus Geld für Bildung sozial benachteiligter Jugendlicher sammeln sollte und HIV-Aufklärung betreiben. Also so ein bisschen beides, ja, beide große Themen seines Lebens. Und ja, er kümmerte sich auch nicht um seine eigene Gesundheit, sondern er zündete quasi die Kerze von beiden Seiten an, wie man so sagt. Er hatte scheinbar das Gefühl, ich werde das sowieso nicht überleben. Und ja, so kam es dann natürlich auch. Schließlich starb er im Kreis seiner Freunde und in den letzten Stunden saßen seine Eltern bei ihm im Bett. Auch sehr, sehr traurig, wenn man das in der Doku sieht. Und umso mehr aber beeindruckend, was er aus seinem Leben gemacht hat. Man geht davon aus, dass er in seinem Leben über 10.000 Bilder gemalt hat. Hunderte Lizenzen seiner Charakter, also seine Charakter zu verwenden, wurden rausgegeben. Ich habe am Anfang ja zum Beispiel im Modebereich das erwähnt. Die Keith Haring Foundation hat auf die Art tatsächlich mehr als 20 Millionen US-Dollar generiert. Und was ich halt damals nicht wusste, ist, dass unsere Bettwäsche, die wir beide hatten, zu diesen 20 Millionen beigetragen hat und dass da irgendwie ein größerer Plan hinter diesem offensichtlichen Kommerz steckte. Halt eben die ganze Welt mit der Kunst zu erreichen, Messages da drin unterzubringen, die, ich weiß nicht, ob sie auf meiner Bettwäsche gab, aber die es halt sehr oft in seinen Bildern gab. Jetzt weiß ich das. Und Aufmerksamkeit zu generieren für Themen, die ihm wichtig waren und auch Geld zu generieren für die richtigen Dinge. Und das, finde ich, ist eine krasse Geschichte, die halt meine Wahrnehmung von ihm einfach nochmal voll geändert hat, weil ich jetzt den Kontext kenne, wo ich vorher dazu ignorant für war. Und meine Learnings daraus wären, wenn du die Massen bewegen willst, sprich mit den Massen, nicht mit Meinungsführern, Influencern und Experten. Denn er hat halt eben nicht über Kunstkuratoren funktioniert oder über teure Auktionen oder Kritiker und so weiter und so fort, sondern so wie in der U-Bahn hat es immer weiter gemacht, halt eben direkt die Menschen erreichen zu wollen, auch mit Kunst, die einfach bezahlbar ist. Zweites Learning, wenn du in etwas gut bist, setz es für etwas Gutes ein. Das finde ich auch spannend daran, dass er halt eben immer dieses soziale Bestreben dabei hatte. Und zu guter Letzt, wenn du eine Kultur liebst und sie nicht ausbeuten willst, gib etwas zurück. Denn das ist ja auch ein Thema, was heute sehr, sehr aktuell ist, Cultural Appropriation. Und er scheint sich da auch hinterfragt zu haben, wie ist das eigentlich, wenn ich hier aus Pennsylvania nach New York komme und Graffiti spannend finde. Nicht, dass seine Bilder so aussehen würde, wie das, was andere zu der Zeit auf die Züge gemalt haben. Und es ging auch in beide Richtungen. Five Freddy hat auch mal Andy Warhols Campbell-Dosen zum Beispiel interpretiert auf einem Zug und so. Aber ihm war das halt eben bewusst, dass das das Falsche wäre, wenn da jetzt der weiße Keith Haring ankommt, die Kunst der Schwarzen und Puerto Ricaner nimmt und damit dann vielleicht Millionär wird oder so. Und da war er irgendwo immer sensibel dabei und hat halt eben geguckt, auch wieder etwas zurückzugeben, was, glaube ich, die beste Art ist, damit umzugehen. Denn die Antwort kann ja auch nicht sein, Weiße dürfen kein Graffiti malen, weil die ersten waren, keine Ahnung, Puerto Ricaner. Ne? Sondern ja, es muss halt eben ein bewusster und richtiger und respektvoller Umgang sein, anders als bei Elvis Presley. Dementsprechend steckte in dem Bettwäschendesigner dann doch viel, viel mehr drin, als ich zu Anfang gedacht hätte.
Ja, und wie? Also ich finde es total verrückt. Also wir haben so vier so unterschiedliche Künstler, ja, die aus ganz unterschiedlichen Epochen auch kommen und doch irgendwie ganz, ganz viel verbindende Elemente haben. Ne? Also mir ist gerade nochmal bei der Geschichte auch nochmal wieder aufgefallen, was haben Eltern wirklich auch für eine wichtige Aufgabe? Alle vier haben dieses Handwerk auch mitunter von ihren Eltern mitbekommen und durch die Art und Weise, wie Eltern auch Dinge an ihre Kinder weitergegeben haben. Und na, uns ist das alles bewusst, aber ist es uns wirklich so bewusst? Also ich fand es da jetzt sehr faszinierend nochmal. Also was für eine Aufgabe haben wir eigentlich auch als Eltern, wenn wir Eltern sind oder mit Kindern einfach umgehen? Was geben wir da mit? Auch unbewusst, ne? Also auch mit den Jobs, die wir so haben. Also das ist einfach was, von dem so Kinder ganz, ganz viel mitbekommen. Das fand ich faszinierend jetzt gerade nochmal, auch durch alle Geschichten. Und dann auch dieses Art is for everybody, ne? Also das ist ja auch was Löwentraut zum Beispiel ja auch gesagt hat. Das, was ja auch Kritiker positiv bewerten und sagen, ja genau, also einfach diese Plattform auch allen Menschen zu bieten und gerade Künstler, die so ein bisschen edgy auch unterwegs waren, jetzt die 70er sowieso, aber auch die Warhol-Zeiten, da wurde ja unheimlich viel nach außen getragen. Auch wieder so dieses, das hatte Frieda auch, dieses von innen nach außen tragen. Also eigentlich die Sichtbarkeit dessen, was man selber zeigen möchte, ob das jetzt eher im Untergrund ist, ja, wie bei Basquiat, der sich eher zurückgenommen hat, oder eben Keith Haring, der das sehr offen gestaltet hat, der die Leute mitgenommen hat, was ich auch super cool fand nochmal, das habe ich schon mal gehört, aber es wurde mir hier nochmal bewusst mit der Kreide, also auch dieses, ne, auf den Tafeln, wie smart einfach, diese leeren Werbeflächen zu nehmen in der Zeit und da einfach dann die Figuren drauf zu malen und ja, einfach echt toll. Also wiederum dieses von innen nach außen bringen, glaube ich, auch ein großes Element, ne? Also einfach sich auszudrücken auch ganz stark. Das haben Künstler ja auch ganz, ganz viel, dieses Element, dieses Ausdrücken wollen einfach.
Ja. Und genau, den öffentlichen Raum auch so zu erobern, das ist ja auch einfach dieses Street-Art-Graffiti-Ding und da war er halt dann eben auch wegweisend für Street-Art. Ja. Das, was du mit Kindern gesagt hast, stimmt bestimmt. Von mir wird meine Töchter nicht malen lernen können, vielleicht dann aus dem Keith Haring-Buch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Kleinen das aber auch so ähnlich ist, wie wenn du irgendwo eine Vorbildrolle oder eine Leadership-Rolle in einem Unternehmen oder sowas unternimmst, ne?
Total.
Da ist das halt auch so. Da gibst du auch vielleicht auch manchmal unbewusst oder so Richtungen und Sachen vor, die sich dann auf die Firmenkultur zum Beispiel auswirken. Der konservative Vater in Pennsylvania, der halt eben unter anderem dann aber auch so ein Hobbyzeichner war, hätte sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass daraus dann mal so was Großes wird. Die Eltern waren dann natürlich auch erstmal eher ein bisschen kritisch. Konservativ wie sie waren, hatten sie sich was anderes für Keith vorgestellt, als nach New York zu gehen und da wild zu feiern und Künstler werden zu wollen. Aber es hat geklappt und heute sind sie stolz. Ja, wollen wir die Learnings zusammenfassen?
Auf jeden Fall. Ich fange mal an. Erstes Learning für heute. Schule deine Beobachtung und lerne die Details deines Lebens kennen. Learning Nummer 2. Mache aus der Not eine Tugend. Nummer 3. Kraft kommt immer aus dem Inneren. Beschäftige dich so früh wie möglich mit deinen Träumen. Learning Nummer 5. Ein erfolgreicher Prozess entsteht durch Freiheit im Kopf. Und das letzte Learning von mir. Vertraue auf dein Können und deine Leidenschaft.
Meine Learnings für heute. Erstens, du brauchst keine formelle Ausbildung, du brauchst Skills. Nummer 2, zerstör dich nicht selbst. Nummer 3, wenn du die Massen bewegen willst, sprich mit den Massen, nicht mit Meinungsführern, Influencern und Experten. Nummer 4, wenn du in etwas gut bist, setz es für etwas Gutes ein. Und Nummer 5, wenn du eine Kultur liebst und sie nicht ausbeuten willst, gib etwas zurück.
Ja, und das war's auch schon heute wieder, was man von Künstlern lernen kann. Habt ihr also Feedback für uns oder Anregungen, mit welchen weiteren Themen wir uns beschäftigen sollten, dann schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@learnings.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Zudem würde es uns auch riesig freuen, wenn ihr natürlich den Podcast abonniert auf iTunes und Spotify, bewertet und in allen euren Freunden, Bekannten und Kollegen empfiehlt. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.